Vorcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck, ich bin Christoph Fetzer. And now, ladies and gentlemen, make some noise for the hockey buddies and please welcome, wearing number 47 from Berlin, Tom Kanzak.
Servus, Tom. Hallo.
Ja, aufs erste Mal das Intro. Wahnsinn, oder?
Aufs erste Mal das Intro.
Ich habe es mir aufgeschrieben. Nee, ich habe es mir nicht aufgeschrieben.
Das war jetzt eingespielt. Du hast es geübt und jetzt hast du es einfach so auf Play gedrückt und abgespielt.
Das darfst du nicht verraten, dass ich das einmal aufgezeichnet habe jetzt und dafür brauchte ich 50 Versuche und dann schneide ich es jetzt mal rein. Das darfst du doch nicht sagen.
Ja, du hattest ja auch ein bisschen Zeit.
Ja, das stimmt natürlich.
wir haben uns ja länger nicht per Podcast gehört.
Genau, was war zwischendrin? Zwei Stanley Cups sind vergeben worden, drei deutsche Meisterschaften, eine Silbermedaille für Deutschland.
Was war das?
Das ist echt ewig her. Aber umso schöner, dass es wieder mal klappt.
Müssen wir uns noch für unsere, muss ich mich für mein negatives Betrachten des DEB-Kaders für die Olympischen Spiele noch entschuldigen oder sind wir da drüber hinweg?
Nee, da sind wir drüber hinweg, da brauchen wir uns nicht entschuldigen. Also, ja. Also ich habe es ja auch, wir haben es ja beide so ein bisschen kritisiert letztes Mal oder haben gesagt, manche Sachen können wir nicht verstehen. Im Nachhinein kann ich jetzt sehr, sehr viel verstehen. Also der Erfolg gibt natürlich dem Bundestrainer recht.
Ja, das stimmt.
Aber es ist halt auch Eishockey, ja. Wenn die gegen die Schweiz rausgefallen wären, was durchaus möglich gewesen wäre, dann hätte man halt natürlich gesagt, oh, total der falsche Kader, da fehlen der und der und der und der und scheiß auf Chemie in der Mannschaft, wir hätten noch einen Torjäger mehr gebraucht oder so. Also es ist halt wie immer im Sport. Gut und Böse liegen sehr nah. Jede Medaille hat zwei Seiten. Und in dem Fall war es halt eine silberne.
Oh, und auf der einen Seite steht Eishockey drauf und die gehört jetzt der deutschen Nationalmannschaft.
Ja.
Naja, also, wann war denn für dich der Zeitpunkt in dem Turnier, wo du gesagt hast, hier ist wirklich was möglich? Also bei mir war es definitiv nicht vom ersten Gruppenspiel an.
Nee, also spät. Also ich würde sagen, nach dem Spiel gegen Schweden im Viertelfinale.
Ja.
Da habe ich mir gedacht, okay, also ich habe mir nach dem Spiel gegen Schweden gedacht, gegen Kanada sind die nicht Außenseiter. Weil Kanada hatte ich ja davor auch ein paar Mal schon gesehen und die haben vorher auch schon so gespielt, wie sie dann gegen Deutschland gespielt haben. Keine gute Mannschaft. Also dass sie Schweden rausnehmen im Viertelfinale, hätte ich nie im Leben gedacht. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt geht natürlich dann auch die Medaille. Also klar war ja dann mit Halbfinalsieg gegen Kanada war ja dann die Medaille fix. Und das gegen Norwegen war ja auch knapp, dass sie gewonnen haben. Das einzige Gruppenspiel, das sie gewonnen haben. Mhm. Und dann diese Quali-Runde gegen die Schweiz hätte man genauso, also war so wie erwartet, finde ich, hätte man genauso gut verlieren können. War ein 50-50-Spiel, vielleicht sogar mit Vorteilen für die Schweiz, würde ich sagen. Ist halt vieles gut gelaufen für Deutschland, wie im kompletten Turnier. Und dann, als sie dann halt Schweden rausgenommen haben im Viertelfinale, da habe ich dann schon gedacht, wow, da geht wirklich was. Das ist natürlich spät im Turnier, aber also nach dem ersten Spiel gegen Schweden dachte ich es noch nicht. Also das haben sie ja knapp verloren in der Gruppe.
Aber da waren sie schon gut.
Ja,
aber also so das muss man wirklich sagen, das war wirklich schon ein sehr gutes Spiel und ja, vielleicht zu Unrecht da ohne Punkte rausgegangen.
Ja.
Also da hätten sie schon einen Punkt verdient gehabt vielleicht.
Aber du hast dann gewusst, okay, du brauchst halt drei Siege in K.O.-Spielen, um die Medaille sicher zu haben.
Ja.
Und das ist halt schon, dass das tatsächlich dann geklappt hat gegen Schweiz, Schweden, Kanada hinterher. Nochmal, ich finde dann, Kanada war so fast am erwartbarsten mit der Vorgeschichte dann jeweils. Das war schon stark. Mhm. Ja.
Was mich überrascht hat, war, also ich sag mal, so spielerisch war das jetzt nicht das modernste Eishockey, was sie gespielt haben. Also gerade was den Spielaufbau anging, war das ja wirklich viel mit Scheibe tief und hinterher oder über die Bande raus und hinterher. Das ist vielleicht nicht das modernste Eishockey, was man 2018 sehen will oder sehen könnte. War aber, glaube ich, für so ein Turnier gar nicht so schlecht. Und was Marco Sturm wirklich gemacht hat, und das klingt wie so eine abgedroschene Phrase, aber ich glaube, er hat der Mannschaft wirklich diesen Willen gegeben, dass sie und diesen Glauben an sich selbst, dass sie da was reißen können. Und das haben sie ja wirklich das komplette Turnier eigentlich durchgezogen, diesen unnachgiebigen Vorcheck, gerade wenn die Scheibe in die Rundungen ging beim Gegner in der Zone. Und ich glaube, das war so eine Sache, die viele Gegner, gerade die Schweden und die Kanadier, auch überrascht hat, dass sie da wirklich über 60 Minuten immer wieder hinterher waren und sie da immer wieder geärgert haben und da auch keinen Platz gegeben haben. Und ich glaube, dadurch, dass es dann halt so über die Spiele, also im ersten Spiel gegen Schweden haben sie gesehen, dass sie es, wenn sie es so durchspielen, dass sie da durchaus eine Chance haben, dann gegen die Schweiz in dieser ersten Runde der K.O.-Spiele hat das gut funktioniert und dann halt das Viertelfinale gegen Schweden, wie du gesagt hast, das war dann, glaube ich, so der Knackpunkt, wo auch jeder der Letzte in der Mannschaft dann verstanden hat, wenn wir das hier durchziehen, dann ist hier was drin. Und ich fand auch die Russen im Finale oder die olympischen Athleten aus Russland, auch die wirken teilweise auch überrascht von der Art und Weise, wie die Nationalmannschaft da aufgetreten ist. Also sie haben sich nicht versteckt, sie haben schon einen aggressiven Vorcheck gespielt. Ich finde nur, wie sie es von hinten rausgespielt haben, das war jetzt vielleicht nicht das Modernste. Ja. Aber so, wie sie versucht haben, die Scheibe zu erkämpfen, wie sie versucht haben, den Gegner müde zu bekommen, das war schon sehr gut.
Ja, aber wenn du dir anschaust, dass Kanada genauso gespielt hat, eigentlich nur schwächer. Also vom Ansatz her genauso wie Deutschland. Also jetzt auch nicht schön Scheibe kontrolliert gebracht, sondern auch viel tief und hinterher gerumpelt, aber nicht so gut wie Deutschland. Dann, glaube ich, muss man sich dafür dann auch nicht irgendwie entschuldigen, dass man so Eishockey spielt. Also das war jetzt auch, finde ich, aus meiner Sicht so das Beste, was Marco Sturm halt hat machen können, dass einfach halt die Mannschaft so Eishockey hat spielen lassen, wie sie es kann. Und bei diesem Vorcheck fand ich echt auch ganz interessant. In den ersten Spielen habe ich mir gedacht, jetzt nehmt doch bei dem Vorcheck nicht so blöde Strafen. Elis war da ein, zwei Mal dabei, so halt, weißt du, spät in den Vorcheck und dann halt Stockfaul oder so oder nochmal Beinstellen irgendwie da halten oder so. Und irgendwann habe ich aber mir gedacht, hey, das sind keine blöden Strafen, das ist einfach das System, das ist einfach, das muss einfach in Kauf genommen werden. Ja. Und das kann natürlich schief gehen dann, aber sie haben ja ganz gutes Unterzahl gespielt. Aber es ging halt nicht schief, ja. Und sie haben aber dann auch das immer weiterhin gemacht. Man hätte auch sagen können, jetzt so nach den ersten zwei Vorchecks, die halt dann irgendwie Strafen nach sich ziehen, boah, jetzt müssen wir da zurückziehen. Nee, bis zum Schluss haben sie das so gespielt und durchgezogen. Das war schon beeindruckend, finde ich. Also es hat mir gut gefallen und man muss auch wirklich sagen, so was man so mitbekommen hat aus der Mannschaft, wie die zusammenhält. Ich hatte die Möglichkeit, mit Yannick Seidenberg dann danach mal ein bisschen zu sprechen noch. Der hat das auch gesagt, Mannschaftsklima war ausgezeichnet und gute Typen auch drin in der Mannschaft, also so wie ich das jetzt einschätzen kann. Insofern vielleicht auch das halt, ja, richtig bei der Kaderzusammenstellung halt einfach die Leute zu nehmen, die sich kennen und bei denen Marco Sturm weiß, die machen auch das, was er ihnen sagt und sind da keine Stinkstiefel.
Ja, das stimmt.
Also war schon, und das Turnier selber war so interessant, wie es zu erwarten war, finde ich, ohne ganz klaren Favoriten. Und dass es dann am Ende die olympischen Athleten aus Russland gemacht haben, war jetzt auch nicht so überraschend. Für viele ja der Top-Favorit. Schönstes Eishockey hat, finde ich, Finnland gespielt. Das hat mich ein bisschen genervt, dass die gegen Kanada raus sind durch ein verlorenes Bulli und einen Schlagschuss. 1-0 verloren. Aber klar, wenn du halt dann im Viertelfinale kein Tor machst, dann hast du es auch nicht verdient. Aber das war so, das würde ich sagen, war so das modernste Eishockey. Klares Konzept auch in den Special Teams in Überzahl. Mit den Tollwahnen halt einfach auch einen super jungen Einzelspieler, Einzelkönner. Und ja, gutes technisches Eishockey und taktisch gut eingestellt. Aber ja, dann hat er nicht das beste Eishockey gewonnen. Und mein Gott, Russland, klar, haben die Qualität gehabt. Wobei es jetzt auch nicht die Kowalczuk-Wahl zum MVP, die war eine Farce. Ja. Also wenn im Finale Gusev und Kaprizov so aufspielen und dann Kowalczuk, weil er halt den größten Namen hat, die das MVP gewinnt, das hat mich dann schon gestört.
Hätte ich, wenn du jetzt einfach nur nach den großen Namen gehst, sogar eher dann Richtung Datschuk tendiert.
Ja, genau, ja, ich auch. Ja.
Also auch der war im Finale präsenter als Kowalczuk. Kowalczuk war eigentlich nur, jetzt kann ich das sogar noch unterbringen. Ich fand die Spiele, die du kommentiert hast, wirklich großartig. Muss ich dich mal loben. Ich glaube, das hast du aber in den letzten Wochen auch oft genug gehört, dass du da auch einen besonders guten Job gemacht hast. Und ich fand auch gerade im Finale, wie du das hervorgehoben hast, dass Kowalczuk eigentlich erst in den letzten 4-5 Minuten wirklich präsent wurde und du hast es ja dann auch immer wieder angesprochen, wo war er vorher immer wieder, weil er dann wirklich erst so gegen Ende und dann in der Overtime wirklich präsent wurde.
Ja, danke erstmal. Und das war halt tatsächlich das, was mich auch, das sind halt auch so Sachen, die mich dann wirklich stören. Wenn ich weiß halt, was er für ein Talent hat und was für Fähigkeiten er hat, und ich weiß aber, er schöpft das nicht, gerade nicht aus. Im allerersten Spiel von Russland gegen die Slowakei, das habe ich auch kommentiert, da hat auf einmal er angefangen, Checks zu fahren und dann mal richtig Gas zu geben, als sie hinten waren, die Russen, mit 2-3. Und das ist halt, das, ich erwarte von einem Topspieler halt, dass er das halt von der ersten Minute anbringt. Und das hat mich dann echt gestört. Und bei der Zug ist es halt, denke ich, einfach, wenn er vielleicht mal nicht das spielt, was man von ihm kennt, dann hat es eher damit zu tun, dass er halt auf die 40 zugeht. Ja. Stramm. Und nicht, dass er halt keinen Bock hat oder ja, halt gerade irgendwie ja, die anderen was machen lässt, sondern ja, bei Kowalczyk konnte man so den Eindruck gewinnen.
Mhm.
Und dann hat jemand, so jemand halt den MVP nicht verdient, finde ich.
Kann ich, also bin ich total bei dir. Wollen wir, nee, bevor wir jetzt zur DEL gehen, weil da sind ja, da ist ja auch gerade irgendwas Wichtiges. Beim letzten Mal hast du ja so einen Getränketipp gemacht und heute muss ich so einen Getränketipp machen, aber bei mir ist es wieder kein Bier. Bei mir ist es
eine Cola.
Eine Cola, nein, eine Maya-Mate. Und zwar vereint Maya-Mate südamerikanische Lebensfreude mit dem Zauber der Mayas zu einem einzigartigen, belebenden Mate-Genuss. Ist keine bezahlte Werbung, ist einfach nur, finde ich, die leckerste Mate, die es gibt.
Ich hab, glaube ich, noch nie Mate getrunken. Was ist es genau?
Das ist Mate, ist so ein Teeblatt, glaube ich, und ist enorm koffeinhaltig und wird dann in so einem Brausegesöff mit Zucker und eigentlich, glaube ich, total ungesund, aber schmeckt halt ganz gut und macht so wach.
Also Red Bull für Leute, die nicht Red Bull trinken wollen.
Mit weniger Chemie, glaube ich, ja. Okay.
Ja, und dann lass mich raten, wir zeichnen dir gerade um 22.57 Uhr einen Donnerstagabend auf. Du wirst noch ein bisschen länger machen heute.
Ja, ich muss mich auf Nachtschichten vorbereiten. Und ich habe vor, nachher noch Toronto gegen Nashville zu schauen. Und ja, da kann man schon mal um kurz vor 11 eine Mate trinken.
Erstes Spiel wieder von Austin Matthews, oder ist er schon wieder zurück? Nee,
das erste wieder, oder? Er soll jetzt heute wieder spielen, ja. Hat ja so eine komische Schulterverletzung. Ich weiß gar nicht, ob ich das gut finde, aber naja.
12 Uhr, oder? Ist jetzt momentan noch wegen der noch nicht angekommenen Zeitverschiebung, oder? Oder
12:30? Nee, 1. Also in der laut App um 1.
Okay. Komisch. Wir haben doch erst am Sonntag Zeitumstellung und dann hat man noch immer den Vorteil, dass es immer eine Stunde früher noch ist. Also das letzte Spiel gegen Tampa Bay war das, oder? Das ging um 0:30 Uhr los.
Ja.
Ja, okay. Ja, das ist natürlich jetzt auch, also wird mich jetzt auch schon wieder reizen. Mhm. Maple Leafs erst gegen die Lightning und dann gegen Predators ist heute, oder?
Also genau, aber die spielen in Nashville, wahrscheinlich deswegen um 1.
Ja, genau. Ja, das kann natürlich sein.
Damit es besser in Toronto passt.
Kann ich übrigens gleich einen Programmtipp mit einpacken. Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag, der Zone. Tampa Bay Lightning gegen Nashville Predators. Könnte auch ein Stanley Cup Finale sein in diesem Jahr. Und da jetzt praktisch das Regular Season Spiel noch kommt. Wollte ich nochmal gesagt haben.
Da schönes geht's, Duell, ja.
Da geht's um 12 los, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, glaube ich zumindest. So sieht's zumindest auf der Einteilung aus. Ja, jetzt wären wir schon in der NHL. Du willst natürlich erst wieder über die glorreichen Eisbären Berlin in der DEL sprechen, die auf dem Weg zum 8. Titel sind und eigentlich nicht mehr zu stoppen sind.
Die sind überhaupt nicht mehr zu stoppen. Also seit Sonntag sind die nicht mehr zu stoppen.
3-1-Führung gegen den zweimaligen Finalisten Wolfsburg, der, glaube ich, auch mit der vollen Kapelle spielt. Oder ist da jemand verletzt bei Wolfsburg aktuell? Nee, oder? Die haben, glaube ich, die könnten 5 Reihen aufs Eis schicken aktuell.
Ich glaube, da ist keiner verletzt. Die setzen doch sogar noch Spieler auf die Tribüne, weil die gar nicht wissen, wohin mit denen.
Genau.
Ja. Ich finde das, Wolfsburg ist natürlich stark verletzungsgeschwächt und es gab hier in den letzten Tagen einen interessanten Zeitungsartikel über den Wolfsburger Nachwuchs, den ich ein bisschen kritisch sehe. Und zwar ging es im Grunde darum, dass Wolfsburg ja keinen wirklich guten Nachwuchs hat und der nur in, also der die höchste Spielklasse DNL, da spielen sie auch nur in der DNL 2, also zweite Nachwuchsliga, und da spielen sie dann auch nicht wirklich eine gute Rolle. Und Wolfsburg könne halt die vielen Verletzten, zu dem Zeitpunkt waren es noch 8 Verletzte, eben nicht mit eigenen Nachwuchsspielern kompensieren, so wie das eventuell auch die Eisbären machen könnten. Und das fand ich ein bisschen witzig, weil das in der letzten Saison war es nun mal so, dass die Eisbären viele Verletzte hatten und sich so ein bisschen durch die Hauptrunde gerumpelt haben und eben dann auch Alex Roach nachverpflichtet haben, Louis-Marc Aubry nachverpflichtet haben, Charlie Lee nachverpflichtet haben und Charlie Jahnke, Vincent Hessler standen zwar im Kader, aber haben halt auch extrem wenig Eiszeit bekommen, fast gar keine Eiszeit. Der Einzige, der sich so ein bisschen präsentieren durfte, war Maximilian Adam. Also ich glaube, das trifft jedes Team der DEL, vielleicht ausgenommen München und zum Teil Mannheim, wenn so viele Spieler verletzt sind. Und ich glaube, gerade bei Wolfsburg sind nicht Foucault, Vokes und Furchner auch eine Reihe oder Fauser. Das ist nicht sogar eine Reihe oder bei anderen Teams wäre das eine erste Reihe.
Also eigentlich war immer Haskins, Furchner, Fauser eine Haskins Reihe bei Wolfsburg und zwei von drei fehlen da aktuell. Ja. Und dann fehlt dir ein Vokes noch als zweite Reihe Center eigentlich oder als wichtiger Center und Oman ja schon länger. Also wenn dir halt gleich mal 3-4 Stürmer ausfallen, ich glaube, das könnte dann selbst München nicht mehr so wirklich kompensieren.
Nicht, wenn die Stürmer so eine Rolle spielen, ja, wie die genannten jetzt bei Wolfsburg, ja.
Ja, wobei der Unterschied ist halt natürlich, in München gibt es jetzt keinen, der so raussticht wahrscheinlich, aber trotzdem, wenn 4 Stürmer fehlen in München, oder wie ich es genannt, 4 fehlen, dann haben die auch ein Problem. Und dann können sie das auch nicht. Dann klar kannst du dann die Jungen da reinschmeißen, aber die spielen halt normalerweise in Salzburg. Also das ist halt dann auch noch ein anderes Niveau.
Ja. Ja. Insofern aber ist es dann schon bemerkenswert, wie sie sich in der Serie präsentieren. Klar, jetzt ist Spiel 3, dieses 1-8 aus Wolfsburger Sicht, das war natürlich so ein kleiner GAU für die. In dem Sinne, dass sie da halt wirklich untergegangen sind. Aber im Endeffekt ist das zwar auch wieder so eine Phrase, heute fülle ich das Phrasenschwein. Das ist halt nur ein Spiel und am Ende ist es halt auch egal, wenn die Eisbären ein Spiel 8-1 gewinnen und jetzt, sagen wir mal, Stand heute die Serie in 7 noch verlieren. Ja, dann redet über das 8-1 auch keiner mehr in Wolfsburg. Das ist denen dann auch egal, weil sie dann im Halbfinale stehen. Ja. Insofern, ich glaube, so das 3-1 von gestern tut ihnen dann tatsächlich vielleicht sogar noch mehr weh, weil sie da eigentlich gut ins Spiel gekommen sind und ich glaube, dann halt gerade im dritten Drittel dann einfach die Kondition gefehlt hat. Und wenn sie dann auch nicht die Strafen kriegen, sagen wir mal, wenn sie dann die Überzahl spielen und die nicht nutzen können, sie hatten ein paar Überzahlsituationen noch am Mittwoch. Aber wenn sie die Überzahlsituation dann nicht nutzen können, dann bei 5 gegen 5 wird es halt schon enorm schwer, auch gerade mit dieser kurzen Bank und mit den vielen Verletzten.
Ja, und das ist für mich nicht die einzige Serie, wo eigentlich, sage ich jetzt mal, die Mannschaft, die hinten liegt, in den Special Teams Battle gewinnen müsste. Ich finde, selbst bei Ingolstadt gegen Mannheim, wo die Voraussetzungen ja ein bisschen anders sind als bei Wolfsburg gegen Berlin, selbst da ist es für mich so, also da ist für mich klar, Mannheim ist bei 5 gegen 5 die bessere Mannschaft. Und also jetzt bei 3-1 für Mannheim glaube ich eh nicht mehr, dass Ingolstadt zurückkommt, aber selbst bei 2-1 Mannheim habe ich mir gedacht, okay, die müssen halt mal einfach, was weiß ich, 2 Powerplay-Tore machen und Mannheim keins oder 2 mehr und Pielmeier muss Endras outperformen. Dann geht da was. Und das ist ja eigentlich dann Stand jetzt in 3 Serien so, oder? Also bis auf die Serie Nürnberg-Köln, die 2-2 steht, ist es in allen Serien so, dass es schon eine Mannschaft gibt, die auch verdient mit 3-1 führt, finde ich.
Findest du, dass die Mannheimer Serie, also dass Mannheim dann so deutlich besser ist, weil die Serie ja in den Spielen halt relativ eng war?
Ja, aber also es war tatsächlich, also vom Spiel 4 habe ich jetzt wenig gesehen. Da ist natürlich ja für Ingolstadt bitter, dass sie 3-1 führen und dann das Spiel noch aus der Hand geben und 3-5 verlieren. Aber die Spiele vorher, also bei einem war ich im Stadion, eines habe ich kommentiert, das dritte. Und davor habe ich mir dann auch ein bisschen länger angeschaut, eben zur Vorbereitung. Und da war schon auffällig, dass Mannheim halt sehr, hab vor allem im zweiten Drittel dann immer, und ich weiß nicht, für mich ist das mittlerweile ein Indikator dafür, dass eine Mannschaft wirklich richtig gut ist, wenn sie dann im zweiten Drittel nochmal draufpacken kann. Weißt du, im ersten Drittel könnte ich mir vorstellen, ich war noch nie in der Kabine bei der Besprechung dabei, aber ich könnte mir dann schon vorstellen, okay, man muss ja auch erstmal schauen, was macht der Gegner, ja, wie kommen die raus? Erstes Drittel auch so ein bisschen Orientierung. Und dann, wenn du im zweiten Drittel aber dann wirklich sehr kontrolliert spielen kannst und dominant, dann ist das schon ein Qualitätsmerkmal. Und das hat Mannheim eigentlich fast immer gemacht, in dem Spiel, das ich gesehen habe, auf jeden Fall. Und das ging dann in die Verlängerung und Ingolstadt hat es gewonnen. Aber Mannheim hat da schon auch sehr dominant gespielt und gute Chancen gehabt. Insofern, ja, naja, wenn es nicht 3-1 stehen würde, müsste es halt 2-2 oder 3-1 für Ingolstadt stehen. Und das wäre, finde ich, nicht gerechtfertigt. Also passt dieses 3-1 schon.
Du hast es ja auch gesagt beim letzten Mal, wo wir uns gehört haben, dass du bei Mannheim denkst, dass wenn sie in so einen Lauf kommen und dann gerade so Richtung Playoffs, dass sie tatsächlich richtig gefährlich werden könnten in dieser Saison. Und da hast du ja recht gehabt, anders als bei der Nationalmannschaft.
Ja, aber also bei der Serie habe ich mir das bei beiden Mannschaften gedacht, weil Ingolstadt hat ja auch einen guten Lauf hinten raus. Also ich glaube, ehrlich gesagt, jede Mannschaft, die das Viertelfinale übersteht, kann dann im Endeffekt gefährlich werden. Aber bei Mannheim war es halt auffällig, dass sie halt dann wirklich so über die Olympiapause, nach der Olympiapause, wirklich gutes Eishockey gespielt haben. Also über die Olympiapause natürlich dann bei der Nationalmannschaft. Oder dann haben sie ja noch den Malen mit dazu geholt, der wirklich ein guter Verteidiger ist. Haben die Mannschaft nochmal verstärkt. Haben halt wirklich den breiten Kader. Also in dem einen Spiel, das ich eben kommentiert habe, da war Siriguchi verletzt und Ullmann kam rein für ihn, aber saßen sonst noch draußen auf der Tribüne Aaron Johnson, da saß noch draußen Nicky Gotsch und da saß noch draußen Ryan McMurtry. Das waren sozusagen die Überzähligen. Und das ist natürlich dann schon krass, wenn halt Wolfsburg aktuell kämpfen muss, dass sie überhaupt eine dritte Sturmreihe zusammenbringen und irgendwie ein Ryan McMurtry sitzt bei Mannheim auf der Tribüne. Das ist halt schon ein großer Unterschied. Dann kam noch dazu, dass Ingolstadt ja in dem Spiel, das ich gesehen habe im Stadion, die Matchstrafe bekommen hat, da Brett Olsen den Kopfstoß. Das sind halt auch so Geschichten. Ja. Erste Reihe Center nimmt sich da für mindestens ein Spiel raus. Das geht halt dann nicht. Also wenn du das dann auch, wenn du dich dann auch noch provozieren lässt und eigentlich eh schon schwächer bist, dann hast du halt echt Probleme natürlich. Da kriegst du Probleme.
Ja, das war wirklich eine selten dämliche Aktion. Also gerade in den Playoffs und dann so eine enge Serie und so und das, ach, naja.
Ja, und sonst halt, also Nürnberg-Köln, bin ich echt gespannt, kann ich überhaupt nichts sagen. 4 Auswärtssiege, auch alles enge Spiele, finde ich. Interessant, dass halt die Fanlager ja schon auf jede Niederlage mit die Welt geht unter reagieren. Also da merkt man auch, dass irgendwie so Fatalismus sich relativ schnell breit macht, weil es halt in den letzten Jahren nie geklappt hat mit, ja, zumindest mal Finale, sage ich jetzt mal. Also Nürnberg ja mit den Halbfinalniederlagen gegen Wolfsburg und auch viele Playoff-Serien ja schon im Viertelfinale verloren. Köln Halbfinale vor 2 Jahren gegen München raus, Viertelfinale in der Vorsaison gegen Wolfsburg. Also da merkst du bei beiden auch, das Viertelfinale halt Viertelfinale aus, das geht einfach gar nicht. Und wenn du dann zurückliegst in der Serie, dann schrillen halt schon überall die Alarmglocken. Also fand ich fast ein bisschen amüsant, wie dann schon in der Twitter-Timeline, wie dann schon, ja, was sich alles in Frage gestellt wurde, jeweils. Ja, also Nürnberg erst nach dem ersten Spiel, keine Ahnung, nimmt den Reimer das C weg, so ungefähr, als ein bisschen überspitzt, aber halt solche Späße. Und bei Köln aber dann genauso. Aber die Serie ist witzig, finde ich. Da geht's auch ein bisschen mehr rund. Die gefällt mir.
Das war ja auch, in der Serie ging's ja eigentlich schon los, bevor überhaupt das erste Mal Eishockey gespielt wurde.
Ja, genau.
Mit dieser ganzen Stadiongeschichte. Das war ja schon sehr witzig und die Spiele sind eigentlich auch sehr spannend. Ich kann den Nürnbergern nur Mut zusprechen. Im Halbfinale wartet nicht Wolfsburg. Dafür werden die Eisbären schon sorgen. Vielleicht ist das so für die Nürnberger so der letzte Ansporn, dann den Köln noch zu schlagen. Den Kölnern kann ich keinen guten Mut zusprechen. Aber bei Köln ist halt genau dasselbe wie bei Nürnberg. Du sagst halt, beiden Teams merkt man das auch so an, wie du das schon sagst. Nürnberg will endlich diesen ganz großen Wurf machen. Und die Kölner wollen halt wieder zurück zu ihrem alten Ruhm. Und so eine Meisterschaft würde ihnen da dann halt bei helfen, ne? Und Nürnberg seit über Jahre eigentlich immer so ein Team, wo du sagst, ja, da fehlt halt nicht viel. Aber irgendwie scheitern sie dann an Wolfsburg, an sich selbst. Dann kommt dann halt doch nicht viel bei rum. Und im nächsten Jahr holt Thomas Sabo wieder irgendein Ex-NHL-Spieler dazu. Und irgendwie, ja, so funktionieren die dann nur so mittel oder nicht so richtig, wie man sich das erhofft hat. Weiß nicht, verstehst du, was ich meine?
Ja, schon.
Ja.
Aber es ist halt, das Problem an der Liga ist halt einfach, also du musst ja München schlagen, wenn du Meister werden wirst, denke ich mal. Oder halt eine Mannschaft schlagen, die München geschlagen hat, was auch nicht recht viel leichter ist, denke ich mal. Und ja, aber daran kannst du ja erst ab dem Halbfinale denken und musst halt erstmal im Viertelfinale jetzt wie Nürnberg Köln aus dem Weg räumen oder umgekehrt oder wie Mannheim Ingolstadt. Und das ist halt die erste Hürde, die gar nicht so klein ist. Und dann kannst du erstmal in Richtung, okay, jetzt haben wir noch einen Schritt bis München oder jetzt haben wir gleich München vor der Brust. Und das ist halt schon, ja, also für vier Mannschaften ist halt im Viertelfinale Schluss, ja. Und dann gibt's halt noch drei, die es entweder im Finale oder dann halt vorher schon im Halbfinale probiert haben gegen München. Und leichter wird's halt nicht als in den letzten Jahren. Das ist halt einfach so. Aber wenn wir uns jetzt anschauen, die wahrscheinlichen Halbfinals jetzt nach dem Stand in den Serien, also wenn du dann hast du München gegen Mannheim oder gegen Köln im Halbfinale und dann hast du Berlin gegen Mannheim, Berlin gegen, du könntest auch Berlin gegen Köln ging auch noch, oder? Da bin ich jetzt blöd. Ja. Nee, Berlin gegen Köln ging auch, ja. Nee, geht nicht. Wenn Köln weiterkommt, dann spielt München gegen Köln. Also
genau, bei Köln sechster war.
Ja, genau. Aber du hättest halt da München gegen Köln, du hättest München gegen Mannheim, du hättest vielleicht Berlin gegen Mannheim, du hättest Nürnberg gegen Mannheim im Halbfinale. Das sind echt, sind ja echt coole Duelle, die da kommen können und kommen werden.
Ja, oder halt Bremerhaven, ne?
Ja, genau.
Über die Serie haben wir jetzt noch nicht gesprochen.
Nee, aber also ist ja schon cool, was die da jetzt wieder gemacht haben. Aber ist halt einfach auch, ich habe dann kurz mal dran, Bremerhaven ist das erste Spiel gewonnen und im zweiten 2-0 geführt und dann habe ich echt mal kurz gedacht, what? Was ist denn da los? Und, oder war es im dritten, nach 1-1 2-0 geführt. Egal, auf jeden Fall
in einem Spiel waren die... Ja, auch 2-2 dann in 2-1 geführt, ne, glaube ich.
Ja, und also da habe ich mir dann mal kurz gedacht, okay, geht da vielleicht wirklich was? Und jetzt führt halt wieder München 3-1 und zieht halt voll durch und ja, und Calhoun, Mauer und Christensen zocken wieder auf und diese Reihe mit O'Coin, Topscorer und Masek, Torschützenkönig und Pinisotto, die gibt's ja auch noch. Und dann spielt halt in der vierten Reihe Matsumoto mit Flake und Kastner. Come on. Also, das ist doch echt Wahnsinn.
Bei den Eisbären spielt in der vierten Reihe Richard Burkhardt.
Ja, auch ne? Gut.
Hat schon zwei Tore geschossen.
Ja.
Ne? Ist die beste Verpflichtung.
Definitiv.
Bei 2 Minuten Eiszeit pro Spiel.
In Spiel 3 war es, ich habe nur kurz nachgeschaut, in Spiel 3 war es. Also 1-1 stand es eben. Erste hat der Bremerhaven in München mit 4-3 nach Verlängerung, dann 6-3 München in Bremerhaven und dann in dem dritten, dass eben München 5-2 gewonnen hat, da hat Bremerhaven 2-0 geführt mit zwei Powerplay-Toren und dann hat er München im zweiten Drittel und hinten raus eben, also 5 in Folge gemacht.
Und bei Spiel 4 war es genau 1-0 für Bremerhaven und dann 2-2 nochmal zwischendrin. Aber dann kam München. Ja. Ich finde es auch cool, was sie da machen. Ich finde, es unterstreicht, dass die Wahl von Thomas Popisch in diesem Jahr zum Trainer des Jahres ein Jahr zu spät. Das hast du ja auch schon, ich glaube, auf Twitter geschrieben, dass es letztes Jahr schon verdient gehabt hätte. Ich glaube, das unterstreicht es ganz gut, dass sie auch ein bisschen ihre Lehren aus dem Sweep vom letzten Jahr gezogen haben. Aber qualitativ ist halt der Unterschied einfach zu groß, dass sie selbst, wenn sie einen richtig, richtig guten Tag haben und die München auch ärgern können, dann ist es halt dann irgendwie die individuelle Klasse, die dann darüber entscheidet, dass sie die Spiele halt trotzdem nicht gewinnen können. Aber irgendwie ist es halt trotzdem sehr schön, dass Bremerhaven im zweiten Jahr in Folge im Viertelfinale steht und zumindest phasenweise München ärgern kann. Das ist schon eine coole Sache. Und tut der Liga in meinen Augen auch gut.
Ja, das ist ja genau das, was wir, also was ich mir halt auch wirklich gewünscht hätte, dass München halt mal nicht durchs Viertelfinale durchmarschiert. Und das ist ja jetzt schon so, zumindest ein bisschen ins Grübeln gekommen sind sie schon. Hager hat am Mikrofon von Telekom Sport gesagt, wir müssen deren Intensität matchen. Mhm. Also das war ja dann so, also schon mal, das hört man ja eigentlich aus München kaum, dass es dann wirklich mal vor der Kamera so eine Ansage gibt, halt, also dass man einfach mehr investieren muss. Und das war halt in den letzten beiden Jahren nicht so. Also Straubing 4-1 vor zwei Jahren, Bremerhaven 4-0 letztes Jahr. Gut, Straubing, da war da noch ein Overtime-Spiel dabei auswärts. Wenn da eine Scheibe anders fällt, dann kann es auch ein bisschen eine längere Serie werden. Aber es ist ja für München schon fast ungewöhnlich, mal 4-1 zu spielen in der Serie. Und 4-2 gab es ja gar nicht in den letzten beiden Jahren. Und also das, glaube ich, muss halt auch passieren, damit München nicht Meister wird, dass sie halt mal in der Serie mal vielleicht nochmal 1-2 zurücklegen und nicht nur 0-1, dass sie da einfach halt noch mehr investieren müssen, dass sie halt vielleicht mal über 6 oder sogar 7 Spiele gehen müssen, jetzt halt dann wahrscheinlich im Halbfinale. Das muss, denke ich, passieren, damit eine andere Mannschaft auch eine Chance hat, dann in einem möglichen Finale München zu schlagen. Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt, weil ich vorher die Halbfinals nicht zusammengebracht habe. Ich habe es mir extra heute Nachmittag nochmal zurechtgelegt. Also München, wenn München gegen Köln spielt im Halbfinale, dann spielt Berlin gegen Mannheim, so wie es aktuell in den Serien steht. Und wenn München gegen, wenn Nürnberg weiterkommt und Berlin gegen Nürnberg spielt, dann würde München gegen Mannheim spielen. Und da sind halt wirklich tolle Serien, es sind eigentlich nur tolle Serien im Halbfinale. Wir haben jetzt wahrscheinlich in der Saison nicht wie in der Vorsaison 3 Viertelfinals, die über 7 Spiele gehen. Das hatten wir ja letzte Saison. Das war ja da so cool mit Berlin, die sich gegen Mannheim durchgesetzt haben, Wolfsburg gegen Köln und Nürnberg gegen Augsburg. Das werden wir nicht haben, aber dafür haben wir vielleicht nochmal interessantere Halbfinals mit potenziell 6-7 Spielen.
Siehst du, jetzt sagen wir mal, Berlin und Mannheim sind wir uns beide einig, kommen durch. Ob jetzt in 5 oder 6 Spielen oder vielleicht 7 sogar, ist gut, 7 bei 7 Spielen wird es schon wieder, da würde ich schon wieder ins Grübeln kommen. Aber sagen wir mal, so Stand heute und nach den Eindrücken, die wir in den 4 Spielen bisher hatten.
Also bei sieben glaube ich immer noch Berlin, weil er einfach dann Wolfsburg so viel Kraft investiert hat, ja. Aber bei 7 in der anderen Serie würde ich dann schon, man spielt Ingolstadt dann zu Hause ja auch in Spiel 7, ja. Also wenn die jetzt 2 in Folge gewinnen, dann würde ich da im letzten Spiel 50-50 gehen und in der anderen Serie trotzdem noch bei Berlin in 7.
Also nach dem, was ich jetzt gesehen habe und also zwischen den Eisbären und Wolfsburg, ich sehe nicht, dass Wolfsburg hier jetzt noch drei Spiele in Folge gewinnt.
Ja.
Ich traue ihnen ein Spiel zu, aber ich traue ihnen zu, dass sie das morgen gewinnen können hier in Berlin, aber ich glaube nicht, dass sie dann Sonntag noch mal gewinnen.
Ich glaube aktuell Berlin in 5 und Mannheim in 6, das glaube ich aktuell.
Okay.
Und dass sie das beide jeweils zu Hause dann klar machen. Also ist meine Vermutung, aber auch, das ist halt immer so, diese Tipperei in den Playoffs ist halt, finde ich, auch so eine Geschichte, ja.
Weil halt Berlin in 5 zu Hause finde ich lustig, das wäre ja ein Auswärtsspiel in Wolfsburg, aber da sind ja immer so viele Eisbären-Fans.
Ne, stimmt ja nicht, das 5. ist doch jetzt.
Ach ja, stimmt, ja, sorry, ja, ich habe ja, jetzt, ja. Ja, sorry.
5 und 7 hätten sie zu Hause, also, ja, 5.
Kopfrechnen.
Jetzt am Freitag spielt Berlin zu Hause.
Ja,
hast du schon gewusst, dass es am Freitag eine Konferenz gibt bei Telekom Sport? Ist ja cool, oder? 3 Spiele, 4 Spiele parallel in der Konferenz und im Einzelspiel. Schon toll, oder?
Weißt du, ich werde von Maya Mate nicht bezahlt, dass ich da Werbung mache. Ich glaube, Telekom Sport, ich glaube, du hast einen Gewissenskonflikt mit Telekom Sport. Ist ja fast so, als wärst du Pressesprecher und gleichzeitig Kommentator.
Nee, ich wollte bloß sagen, also wer sich für Eishockey interessiert, da kann man schon mal reinschauen, finde ich.
Ja, das ist eine gute Sache.
Hast du gewusst, dass man die Playoffs jetzt kostenlos bekommt, wenn man jetzt ein Abo abschließt?
Ja, aber nur als Entertain-Kunde.
Erst ab September dann zahlt.
Ja.
Egal, okay, lassen wir das jetzt.
Warum kann man Telekom Sport eigentlich monatlich kündigen? Das finde ich das ist die wichtigere Frage.
Warum?
Ja, aber dann. Ja, weil ich ja im Sommer bezahle ich trotzdem für Telekom Sport, obwohl ich da nichts schaue.
Du kannst ja dritte Liga spielen, schauen oder Frauenfußball oder. Du,
ich habe mich erschrocken, gestern liefen dritte Liga-Highlights während der Drittelpause.
Du kannst ja Relive schauen dann. Du kannst ja dann mal einfach alle Eisbären-Spiele nochmal anschauen im Sommer.
Ja, das muss ich sogar machen, weil in der nächsten Saison sind die Spiele dann wieder weg. So wie die Spiele der Saison 16-17. Die kann man nicht mehr schauen.
Ja, so, aber
ich glaube, so fast wie mit dem Datenarchiv.
Naja, aber komm, so ein Saisonarchiv, da kann man sich jetzt nicht beschweren, finde ich. Jede Spiele in der Saison. Also, Das ist schon egal.
Weißt du, ich habe mir jedes Powerplay der Eisbären zu einem gewissen Zeitpunkt dieser Saison angeschaut. Und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr. Ich glaube nicht, dass ich mir gewisse Spiele nochmal anschaue in dieser Saison, weil phasenweise war das echt ein Krampf.
Ja, aber schau, für Blogger, die wirklich in die Tiefe gehen, so wie du,
ja,
ist es ja dann göttlich, dass man sich halt jedes Powerplay der Eisbären nochmal anschauen kann. Ich wäre nicht so verrückt gewesen und hätte es gemacht. Aber da bist du halt in der Beziehung einfach noch ein bisschen verrückter. Ist einfach so.
Schon. Ja.
Du wolltest mir eine Frage stellen. Ich habe dich jetzt, glaube ich, zwei oder dreimal unterbrochen. Es tut mir auch schrecklich leid.
Ja, weil du Angst vor der Frage hast. Ja.
Wer weiterkommt bei Nürnberg gegen Köln?
Nein, das ist, ich glaube, Nürnberg in 7. Aber ich wollte dich fragen, jetzt aus den Teams, wenn wir jetzt Berlin und Mannheim als sichere Halbfinalisten sehen und dann Köln oder Nürnberg, welchen der vier Teams würdest du am ehesten zutrauen, dass sie München über 7 Spiele schlagen? Das wäre die Frage gewesen.
Ich würde aktuell sagen Mannheim, aber das liegt auch daran, dass ich die halt jetzt ein bisschen mehr verfolgt habe und ich springe da auch ehrlich gesagt so extrem. Also Berlin, habe ich dir ja schon ein paar Mal gesagt, habe ich eh über die Saison einfach zu selten gesehen und mein Gott, die unterschätze ich irgendwie schon die ganze Saison und ich dachte eigentlich, dass die auch nicht Zweiter werden, sondern dass da vielleicht Nürnberg dann nochmal stärker ist. Jetzt sind die Zweiter und haben ja eigentlich dann wirklich auch die beste Ausgangsposition nach München. Also ich habe dann auch ein paar Mal gesagt, ja, ich glaube Nürnberg am ehesten während der Saison. Jetzt habe ich mir dann vor dem Playoffs gedacht, hey, Köln ist so defensiv stark auch. Wieder jetzt mit Wetzlar. Vielleicht ist es dann Köln. Ich weiß von der letzten Saison noch, dass Don Jackson halt dann noch immer so ein bisschen vor den Thomas Sabo Ice Tigers und den Kölner Haien gewarnt hat, weil die einfach, ja, vor deren Physis, weißt du, dass die halt auch vor dem Tor so physisch stark sind und dass dem München dann einfach nicht so liegt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich da eher mit der Physis dann gehe von Nürnberg oder Köln oder mit einfach der komplett guten Saison der Eisbären Berlin oder mit der Form der Adler Mannheim. Also
ich glaube, physisch können die Adler auch spielen.
Ja, aber ich glaube nicht glaub so, ich so wie Nürnberg und Köln. Also ich glaube, dass Mannheim einfach noch mal ein bisschen mehr über Beweglichkeit, Tempo, Technik kommt, als halt, also Nürnberg ist schon ziemlich mean, finde ich.
Ja, aber ich finde dann, ja.
Manchmal zu mean, das ist so ein bisschen ein Problem. Das ist ein Stackel zum Beispiel, der neigt dann in den Playoffs immer dazu, ein bisschen zu mean zu sein. Und zu mean sind dann oft mal 2 Minuten und das ist halt dann blöd, wenn du ein Gegentor kassierst.
Ja, dafür haben die Mannheimer halt Wolf, ne? Der ja, dann da halt ja, auch immer ja gerne drüber die geht.
Aber in den Playoffs jetzt finde ich, also eher zurückhaltend. Ich finde, dass der, der, also in dem einen Spiel, der dängelt auf, der Wolf ist Wahnsinn. Also,
oder den zweimal durch die Beine gelegt hat.
Ja, aber das war nicht die einzige Aktion, die er da gehabt hat. Da waren echt ein paar. Und also mein Tempo und Physis an der Bande ist ja bekannt, oder dass der halt auch mit Wucht dann vors Tor ziehen kann, aber der hat echt sehr, sehr gute Hände. Also der gefällt mir auch wirklich gut momentan.
Ich habe ja auch zum Beispiel bei dem nie gesagt, dass das ein schlechter Eishockeyspieler ist oder so, ne? Der kann ja. Also der hat es ja auch oft genug gezeigt, aber der hat halt leider des Häufigeren mal so eine Sicherung, die da irgendwie durchgeht. Die, weiß ich nicht, die ihm dann nicht gut tut und dann halt auch der Mannschaft irgendwie schadet.
Aber,
vielleicht war ja auch genau dieser Check gegen den
Wenn man bis jetzt nichts durchgerutscht ist, ist der noch echt zahm jetzt in den Playoffs.
Ich glaube, der Check gegen Kanada bei den Olympischen Spielen, vielleicht hat der so da was gerade gerückt. Dass er jetzt halt nur noch ein guter Eishockeyspieler sein will.
Ja, oder dass er halt, vielleicht hat er es dann einfach doch so drauf, dass er es halt dann, dass er weiß, jetzt Playoffs, da kann jede Aktion einfach dann bestraft werden. Durch ein Gegentor in Unterzahl. Ich gehe gerade mal durch. Ich glaube, der hat noch nicht mal eine 2-Minuten-Strafe gekriegt in den Playoffs. So ist es. Der hat noch keine einzige Strafminute in den Playoffs.
Vielleicht ist die Serie auch nicht so emotional. Für ihn jetzt, sag ich mal.
Ja, das stimmt.
Ich hab das Gefühl, dass er nämlich immer diese Ausraster in Spielen kriegt, die so auch von Emotionalität geprägt sind. Gegen die Eisbären hat er mal letzte Saison diesen Ausraster gehabt. Das sind immer heiße Spiele, die schon von außen aufgeheizt werden. Und dann die Spiele selber, da sind auch immer Aktionen drin. Gegen Köln die Aktion gegen Müller. Mhm. Das war auch so ein sehr aufgeheiztes Spiel insgesamt. Vielleicht ist es auch einfach das, dass er dann dass man ihn so kriegt. Über Emotionen.
Auf jeden Fall, aber schau, wenn die jetzt gegen München spielen und da spielt Pinisotto auf der anderen Seite, kannst dich ja fast schon drauf freuen.
Oh.
Ja, dann. Also auf die Halbfinals habe ich echt Bock. Das wird, glaube ich, richtig gut. Aber also, ich kann dir die Frage nicht beantworten. Was denkst du denn, wer München stoppen kann?
Also bei den Eisbären würde ich denken, dass sie es nicht schaffen. Da war es in der Hauptrunde.
Das ist doch der Reverse Jinx jetzt von dir.
Nein, gar nicht. Also erstmal müssten die Eisbären dafür ins Finale kommen.
Ja.
Das ist schon mal der erste.
Schwer auf jeden Fall, ja klar. Ja.
Wenn sie im Halbfinale gegen Mannheim spielen müssen, dann wird das schon mal ein großer Test. Und dann haben wir vielleicht sogar diese Situation. Und da ist zum Beispiel auch so, bei Mannheim hat es gegen die Eisbären in dieser Saison immer sehr physisch gespielt. Also zumindest phasenweise. Und das bekam den Eisbären nicht so sehr. Und man hat ja in Spiel 2 in Wolfsburg auch gesehen, dass die Eisbären dann irgendwie komischerweise dazu tendiert haben, da sich so drauf einzulassen. Und das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Und das ist so eine Sache, wo ich dann echt Schwierigkeiten habe zu sagen, ja, also erstmal gegen Mannheim kommen die Eisbären locker ins Finale und dann sehe ich sie gegen München halt, wenn sie haben es versucht in der Hauptrunde spielerisch mit ihnen aufzunehmen, sag ich mal, und da ist München einfach zu gut. Da hast du dann halt, da ist dann wieder dieses Ding, die vierte Reihe von München wäre bei den Eisbären wahrscheinlich die erste oder zweite Reihe und das kann dann halt leider, also das können die Eisbären nicht matchen. Bei Nürnberg und Köln sehe ich es wie du, das könnte vielleicht eng werden, weil sie es halt dann auch eher über die Physis hinkriegen. Ich finde es halt interessant, weil man sagt es immer so schnell dahin, weil München halt so ein relativ schnelles, technisch starkes Team ist, dass man sie über die Physis ärgern kann und man vergisst dann dabei, dass München halt dann auch so Spieler wie Pinizotto dabei hat, auch ein Hager, der sich wehren kann oder andere Spieler, die da in dem Team sind, die sich wehren können. Aber ich glaube trotzdem, dass man die eigentlich nur so, wenn man ihnen nicht den Platz gibt, wenn man wirklich eng ist. Und ich finde, Bremerhaven zeigt das phasenweise, aber wie ich vorhin sagte, da fehlt dann halt die individuelle Klasse, um das über 60 Minuten durchzuziehen, um die wirklich zu ärgern. Aber phasenweise schafft es Bremerhaven ganz gut durch diese Spielweise, die halt wirklich auch so ein bisschen von Aggressivität lebt und vom engen Spiel.
Ja, also ich glaube, du musst dann, um München wirklich, wirklich schlagen zu können und mehrmals hintereinander schlagen zu können oder 4 von 7 mal schlagen zu können, musst du auch Tore machen, indem du früh Scheiben eroberst. Also da, ich glaube, da kannst du sie so ein bisschen packen. Nicht, weil sie schwach im Aufbau sind, sondern dass sie da vielleicht mal ein bisschen nachlässig werden. Mal vielleicht doch so ein überraschender Vorcheck. Und je länger ich drüber nachdenke, desto besser sehe ich halt da irgendwie die Adler Mannheim geeignet dafür, weil die das momentan wirklich sehr, sehr gut machen. Und das letzte Spiel zwischen Mannheim und München, das ich im Stadion gesehen habe, das war beim Hockey Halleluja da Anfang Januar. Da hat zwar München gewonnen, aber da war hat Mannheim gut gespielt, finde ich. Das war so gerade so, da war es noch Klodeckel-Mentalität, um Bill Stewart da zu zitieren, da ging es noch auf und nieder und dann irgendwann haben sie ja den Lauf dann gestartet, die Mannheimer. Das war da schon so ein bisschen zu erkennen, dass da durchaus was gehen könnte. Ja, aber also, weißt, ich glaube tatsächlich, das ist so so eine Chance, München halt mal ein paar einzuschenken. Wenn du früh, spätestens in der neutralen Zone, die Scheibe eroberst, weil wenn dann mal irgendwie ein Cahun mit der Scheibe an der gegnerischen Blauen ist oder ein Coin oder Matsumoto oder Hager oder Wolf oder Mauer oder was weiß ich, dann wird's halt schwer. Also das ist so ein bisschen vergleichbar, finde ich, mit den Bayern im Fußball. Du darfst dich halt nicht komplett zurückziehen, du darfst natürlich jetzt auch nicht übertreiben und Vollgas-Vorcheck spielen, weil das spielen sie halt dann auch aus. Ja, aber also unglaublich schwer, die in 7 zu schlagen.
Na, ist ja spannend.
Ja, auf jeden Fall.
Also München wird wieder Meister.
Ich glaube, dass es auf jeden Fall dieses Jahr nicht so leicht wird. Also ich denke, dass die in den Playoffs mal in einer Serie auf jeden Fall mal 2 Spiele abgeben. Und ja, dann, das ist doch dann auch schon interessant, auch mal eben zu sehen, was München macht, wenn die vielleicht mal, wenn es 2-2 steht in der Serie oder 1-2 sogar. Allein das würde ich schon als spannend bezeichnen. Und was mir halt einfach gefällt, was ich schon ein paar Mal gesagt habe, also du hast da wahrscheinlich Mannheim, also sehr wahrscheinlich Berlin, zwei wirklich große Hallen mit enthusiastischen Fans, mit Fans, die auch auswärts fahren. Du hast dazu noch Köln oder Nürnberg dazu, wo das Gleiche gilt. Bei Nürnberg vielleicht, was die Größe der Halle anbelangt, in leicht abgeschwächter Form. Aber allein das ist doch auch schon mal cool. Und so leid es mir dann für Wolfsburg tut, die es ja jetzt 5-mal in Folge ins Halbfinale geschafft haben, ist vielleicht diese Abwechslung, da mal wieder, sag jetzt mal, einen ganz großen Namen drin zu haben, anstatt Wolfsburg, auch nicht so schlecht für die Liga.
Ja, also ich finde halt für das, was also um nochmal die Brücke nach zu Wolfsburg zu schlagen, ich finde das, was sie sportlich geleistet haben, da sind sie eines der großen Teams der Liga.
Ja, das auf jeden Fall.
Wenn man das betrachtet, was da passiert ist. Aber du hast schon recht, was den Standort angeht, was den Zuschauerzuspruch angeht und so, da ist es halt dann schon besser, wenn die Halbfinalisten dann auch von den Standorten kommen, wo halt über das Jahr hinweg die meisten Zuschauer da sind.
Ja. Wobei mich halt irgendwie auch nervt immer dieses, ja, in Wolfsburg, da kommen keine Zuschauer, da ist keine Stimmung. Das stimmt ja überhaupt nicht. Also Stimmung ist ja schon Stimmung da, und immer wenn du sagst, da kommen keine Zuschauer, dann scheißt du ja eigentlich die an, die da sind, weil das sind richtig, die Fans, die kommen, und halt nicht die, die nicht kommen, ja. Also die sich halt entweder nicht für Eishockey interessieren oder die halt keine Lust haben, ins Stadion zu gehen. Deswegen ist es halt völlig unfair auch gegenüber denen, die halt wirklich ins Stadion gehen. Ich habe letztes Jahr in den Playoffs sowohl die Berliner Auswärtsfans als auch die Wolfsburger Auswärtsfans mitbekommen. Das waren beide Fanlage tolle Eishockey-Fans. Bei Berlin waren es dann einfach mehr, die da waren. Ja, da war die komplette Auswärtskurve voll, bei Wolfsburg halt nicht. Aber die da waren, waren halt Feuer und Flamme. Und wenn man halt immer die Fans kritisiert, dann kritisierst du die Feuer und Flamme sind. Das geht halt in die falsche Richtung dann.
Und ich glaube, dass der Zuschauerzuspruch da sich gar nicht so großartig verändert hat, seitdem sie in der DEL sind. Die hatten ja ein Oberligateam, glaube ich, gehabt vorher, bevor sie in die DEL gegangen sind. Und da hatten sie auch immer so um die 2.500 Zuschauer. Und jetzt haben sie, glaube ich, 3 im Schnitt, ist das so? Oder 2.000 im Schnitt?
Nee, also 3 sind schon.
Ja, also haben sie sogar noch ein paar mehr.
Also Wolfsburg hat jetzt in den Playoffs haben sie 3.5.
Ja, aber da sind, ja.
Und,
ja.
Ah, okay, 2,752 waren es in der Hauptrunde im Durchschnitt. Das ist halt der schlechteste Schnitt. Ja. Und 1.000 im Schnitt weniger als Ingolstadt, als Vorletzter da.
Ja, also die Sache, wir haben ja beide dieses Interview mit Pavel Groß auch gesehen. Ich glaube, das Einzige, was, glaube ich, vielleicht so ein bisschen nervig auch aus Sicht der Wolfsburger ist, dass einfach der Erfolg irgendwie die Zuschauer in der Stadt nicht gezogen hat. Und das, obwohl jetzt, glaube ich, der VfL nicht so die Rolle mehr spielt in der Bundesliga. Und sonst, was ist da noch? Sportlich ist da, glaube ich, Fußball und
Frauenfußball Wolfsburg, sehr stark, beste Mannschaft aktuell in Deutschland.
Ja, okay. Aber halt ziehen die Zuschauer, die vom VfL, von der Bundesligamannschaft kommen?
Nein. Und aber ich weiß auch nicht, dieses, ja, die arbeiten alle Schicht und so weiter. Ich weiß nicht, ob das immer ernst gemeint ist, diese Aussage, oder ob das halt so, ja, Wolfsburg, da sind eh nur VW-Mitarbeiter. Das ist ja auch Quatsch. Also, kannst du mir nicht erzählen, dass du nicht in Wolfsburg nicht 1.000 Leute findest, die nicht bei VW arbeiten und am Freitag und am Sonntag Zeit haben und sich, die müssen sich halt für Eishockey interessieren. Das ist halt dann vielleicht echt das Problem.
Schau mal, vielleicht ist es auch einfach so wie bei Ottawa, bei den Ottawa Senators. Da gibt's ja auch so, die haben zum Beispiel das Conference Final gegen die Pittsburgh Penguins in der letzten Saison nicht ausverkauft bekommen, das Heimspiel. Und da gab's dann auch die Diskussion, woran das lag. Und einer der Gründe, woran das dann lag, ist einfach, dass Ottawa quasi die Hauptstadt ist und dort viele Leute arbeiten, aber weniger Leute sich dann halt auch tatsächlich für die Senators interessieren und dann die Arena viel zu weit draußen ist, man die schlecht erreichen kann mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit dem eigenen Auto. Vielleicht ist es halt auch einfach das, vielleicht liegt die Halle in Wolfsburg halt einfach auch blöd. Vielleicht ist es dann wirklich auch zum Teil die Schichtarbeit, die da die Zuschauer nicht hinzieht. Und vielleicht ist es auch einfach die Öffentlichkeitsarbeit und die Werbung, dass das in der Stadt vielleicht auch einfach zu wenig passiert, um, sag ich mal so, interessierte Zuschauer dann halt dann noch zum Eishockey zu locken, die halt jetzt nicht ohnehin schon dahin gehen. Oder ja, die halt, weißt du?
Ja, und das ist aber halt auch die Tradition, das muss man schon auch sagen. Also die ganz, ganz große Tradition, die hat halt jetzt aktuell von den Top-Teams in der Liga, die hat dann natürlich Berlin, die hat Mannheim, die hat Köln, ja. Nürnberg mit ein paar Abstrichen vielleicht dann, also nicht so ganz so lang wie die anderen, auf hohem Niveau. Und hey, in München, wenn München nicht jetzt wirklich Meisterschaftsanwärter wäre Jahr für Jahr, sondern vielleicht mal nur ins Viertelfinale kommen würde, dann hättest du da in der Hauptrunde und in der Hauptrunde irgendwie auf 5-6, so wie Wolfsburg in der Saison rumstehen würde, dann hättest du auch keinen deutlich besten, hättest du auch einen Zuschauerschnitt von 3, sage ich jetzt mal. München hat ja jetzt in der Hauptrunde, ich habe es mir gerade aufgemacht, München hat jetzt in der Hauptrunde 5.000 im Schnitt, aber da waren diese 30.000 aus den Hockey-Halleluja-Spielen mit dabei, wo du halt, also statt 30.000 sonst halt irgendwie 12.000 hast in den Spielen oder 10.000.
Was aber in München, habe ich bei der Shorthanded News gelernt, wohl auch mit daran liegt, dass da so viele Stehplätze in der Halle sind, ne? Und die Leute wohl lieber sitzen wollen.
Ja, das stimmt natürlich auch wieder. Da wird jetzt dann die neue Halle. Bin gespannt, was dann mit der neuen Halle dann passiert in München. Ob dann, weil, also, wenn Olympiahalle, wenn du halt sitzen kannst, ja, da kommen ja dann immer 10.000. Aber das ist halt auch so, ist halt dieses einmalige Erlebnis und ja, da wird es eben auch immer noch so hingelegt, dass dann halt Mannheim, was dieses Jahr Mannheim, Köln und Berlin kommen. Also halt dann auch die auch nochmal im Zuschauer mitbringen. Also das wird dann schon halt auch, ja, das wird halt dann auch ligaweit als Event dann auch so verkauft.
Ich hoffe halt nur, um das Thema jetzt noch kurz abzuschließen, ich hoffe halt einfach, dass Wolfsburg jetzt auch mit dem Weggang von Pavel Groß, dass sie das irgendwie sich aufrechterhalten, dass sie weiterhin halbwegs erfolgreich Eishockey spielen, dass sie, ich glaube, die Serie mit dem Halbfinale, die war jetzt schön, auch das doppelte Finale war schön. Ich glaube, das ist vielleicht jetzt einfach in den nächsten Jahren nicht mehr das werden sie vielleicht nicht mehr so erreichen können, nochmal so eine Serie zu starten. Aber ich hoffe einfach, dass sie weiterhin eine Rolle ums Viertelfinale spielen und einfach so. Mir hat das gut gefallen, was sie die Zeit unter Pavel Groß gespielt haben und was sie da sich aufgebaut haben. Und ich finde es auch gut, dass Fliekauf weiterhin dort bleibt und dort so ein bisschen seine Vision weiter fortsetzen kann, weil ich halte das für sehr wichtig für die deutsche Eishockey-Liga. Ja.
Nee, klar, also wir haben es ja auch hier auch schon oft genug gelobt, also ja. Sportlich ist es natürlich allererste Sahne. Ich bin halt jetzt auch gespannt, wie viele dann auch bleiben oder weggehen. Ich habe schon sowas wie, ich habe irgendwie jetzt mal ein Gerücht Vokes nach München gehört.
Was? Ja. Noch ein Center.
Ich habe zuerst Vokes nach Mannheim gehört und dann Vokes nach München, aber wie gesagt, das sind echt nur Gerüchte. Und ja, wenn München dann vielleicht sich auch noch den Parks holt als Augsburg, ich glaube, dann haben die eine ganz gute Mannschaft.
Und Hager spielt dann Verteidigung oder was?
Ja, ich weiß auch nicht.
Und wird nächstes Jahr bester Verteidiger der Liga.
Ja, aber dann kannst du vielleicht wieder ein, zwei, mit denen du nicht hundertprozentig zufrieden bist, die können dann wieder gehen, so ungefähr. Und so baut sich halt München so jetzt über ein paar Jahre einfach ein super Team zurecht. Ja, also kann natürlich auch passieren,
dass zum Beispiel Salary Cap,
dass so Coin aufhört zum Beispiel, das kann ich mir gut vorstellen. Ist auch schon ein bisschen älter. Wolf wird auch nicht mehr ewig spielen. Also da werden jetzt auch ein paar dann die nächsten Jahre dann
ja, ihre Schlittschuhe
an den Nagel hängen.
Ja, ein wichtiger Rebuild jetzt beim ERC Red Bull München.
Cahun. Ja, wie man gehört hat, über den großen Teich möglicherweise. Auch das nur Gerüchte, oder? Chicago.
Ja, aber die müssen sich ja verstärken, ne? Zum ersten Mal seit 10 Jahren werden sie die Playoffs verpassen. Wenn Jonathan Toews. Ich habe einen sehr lustigen Tweet von Justin Fischer gelesen, dass die Chicago Blackhawks zwar rechnerisch die Playoffs nicht mehr erreichen können, aber wenn es einer schafft, mit seinem Leadership die Blackhawks noch in die Playoffs zu buxieren, dann Jonathan Toews. Das ist halt darauf bezogen, dass der ja von Medien halt immer wieder sehr hoch gelobt wird und ein sehr guter Spieler ist, aber
Captain Serious,
oder genau.
Oder wirklich so genannt, Captain Serious.
Und damit sind wir direkt in der... Ja, jetzt was sagst du, Cahun?
Nein, es Wahnsinn erstmal, wie du ja vorher schon versucht hast mit Ottawa rüber, über den Teich, ja. Da schon mal angeschnitten, ja.
Ja.
Mit Quervergleich, Ottawa-Wolfsburg war schon stark. Und jetzt eben dann mit über Cahun Chicago halt schon den NHL-Teil jetzt eingeleitet hast. Was natürlich großartig ist. Wir sollten vielleicht mal kurz zwischendrin, bevor wir mit der NHL weitermachen, sollten wir vielleicht kurz mal den neuen Hörern, die es ja geben wird, sagen, dass wir da eigentlich immer so ein bisschen einfach, wie wir lustig sind, springen. Also wer hier eine Struktur erwartet, wird größtenteils enttäuscht. Es kann sein, dass wir jetzt gleich wieder in die DEL zurückspringen, weil wir halt einfach über Eishockey sprechen, solange wir Lust haben und über was wir sprechen wollen. Wir sprechen einfach über das, was wir Lust haben.
Weißt du, was ich gehört habe?
Was?
Dass Nick Peterson wohl bei den Adler Mannheim im Gespräch ist.
Ciao.
Das wäre eine Nummer, ne?
Ja, das wäre echt eine Nummer.
Und da wäre ich dann, also das ist wirklich auch nur ein Gerücht und ich bin mir auch gar nicht so sicher, wie fest das ist. Aber ich halte es nicht für unwahrscheinlich, weil der, glaube ich, auch ins Profil passt und auch ein Spieler ist, mit dem groß gut arbeiten könnte. Und jetzt mal aus Eisbären-Sicht betrachtet, wäre ich gespannt, wie sie ihn ersetzen wollen, weil der schon ein sehr wichtiger Faktor war und meiner Meinung nach auch vor allem eine große Rolle dafür gespielt hat, dass Sean Beckman diese Saison bisher so gut funktioniert hat. Mhm. Ich glaube, 9 der Tore von Sean Beckman hat Peterson direkt vorgelegt.
Okay. Nicht schlecht, also, ja. Da wäre natürlich bitter auch für Berlin, ne? Also.
Ja, auf jeden Fall. Aber das habe ich jetzt auch nur angesprochen, weil du gesagt hast, wir springen zurück in die DL.
Ja, genau. Springen wir wieder in die NHL. Ich wollte nur mal kurz überprüfen, ob ich vorhin nicht einen Quatsch geredet habe. Nee, Brooks Masek war schon Torschützenkönig. Ja, war er schon. Kahun, da habe ich echt eine glaube ich, eine unpopuläre beziehungsweise nicht so weit verbreitete Meinung dazu. Ich glaube, dass der Schritt für Kahun in die NHL zu groß ist. Weil er zwar offensiv unglaublich begabt ist, aber jetzt auch keiner ist, der ein NHL-Team wie die Chicago Blackhawks durch seine offensiven Qualitäten nochmal so deutlich besser wird, macht. Und was halt einfach nicht besonders gut kann, ist halt im einen Drittel spielen. Und muss er ja auch nicht in München. Also die Reihe Cahun, Mauer, Christensen, die jetzt wieder zusammenspielt, die verteidigt einfach durch Scheibenbesitz. Die nimmt, glaube ich, nie einen Bulli im eigenen Drittel. Also das würde mich überraschen, wenn Jackson da die Reihe aufs Eis schmeißt, wenn man im eigenen Drittel einen Bulli hat. Also nur, wenn man vielleicht ein Icing gemacht hat aus Versehen mal, dann müssen die einen Bulli im eigenen Drittel nehmen. Ansonsten spielen die eigentlich ab der Roten nach vorne wahrscheinlich größtenteils und haben halt einfach so eine gute Scheibentechnik alle drei und so eine gute Schlittschuhtechnik und verstehen sich so gut, dass halt der Gegner kaum an die Scheibe kommt und dass die eigentlich nach hinten gar nicht groß arbeiten müssen. Und wenn, dann sind es auch nochmal Mauer und Christensen, die da eher noch was nach hinten machen. Und bei Cahun ist es einfach so, ich glaube, so wie der Eishockey spielt, kannst du einfach in der NHL nicht spielen. Es sei denn, du bist halt zum Beispiel, also wenn man sagt, jetzt ist so Typ Johnny Gaudreau, ja, Cahun, dann ist halt Johnny Gaudreau schon mal ein Stück besser. Und dann kannst du es dir vielleicht bei Gaudreau einfach leisten, so einen kleinen, wieselflinken Techniker zu haben. Oder einen Patrick Kane oder so, weil du weißt, der bringt dir so viel Offensive, dass er vielleicht defensiv gar nicht so gefragt ist. Oder er hat halt noch mehr Scheibenkontrolle, dass er einfach nicht nach hinten arbeiten muss. Und Kane, der halt einfach kaum Puck verliert. Aber bei Cahun sieht das meiner Meinung nach anders aus. Ich kann mich auch täuschen und das ist halt einfach, er steigert sich vielleicht auch und lernt nochmal dazu, aber andererseits, wo willst du defensiv verlässlich Eishockey spielen lernen, wenn nicht in München aktuell, in Deutschland? In Wolfsburg vielleicht noch.
Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es in München auch der falsche Standort, um das zu lernen, weil München halt so viel Scheibenbesitz hat.
Weil sie so dominant sind, ja, genau.
Mhm. Aber ja, also ich sehe das eigentlich ganz ähnlich wie du. Ich glaube auch, dass es wirklich auch damit zusammenhängt, dass seine Rolle in der Reihe das vielleicht auch gar nicht vorsieht, dass er defensiv so viel arbeitet, sondern dass man ihn eher als den Spieler auch in der Defensive schon einsetzt. Also weißt du, dass er seine Rolle in dieser Reihe schon ist, dass er auf den Konter spekulieren soll.
Ja.
Und den ersten Weg läuft, um gleich anspielbar zu sein, um wieder den Angriff einzuleiten. So Spieler gibt es ja in der NHL auch. Aber ich glaube einfach, diese Defensive Responsibility, so dieses Verantwortungsbewusstsein in der Defensive, ich glaube, da legt man in der NHL dann doch nochmal einen viel größeren Stellenwert drauf.
Ja.
Und dann ist es, glaube ich, auch so eine Geschichte, dass er jetzt auch in einem Alter ist, wenn er jetzt rübergeht, wo ich glaube, dass er da auch nicht mehr viel Zeit bekommt, um sich zu entwickeln. Ich glaube, da müsste er schon direkt funktionieren. die Sache ist halt, man weiß nicht, wie Chicago nächstes Jahr aussieht. Ob sie jetzt wirklich sagen, okay, wir müssen jetzt rebuilden. Ich meine, die Cubs haben halt jetzt dann auch ein bisschen dafür gesorgt, und komische Verträge, die sie vergeben haben, dass sie jetzt halt so ein bisschen Cap Trouble haben, dass sie vielleicht wirklich ihren Kader wirklich komplett neu umstrukturieren müssen. Ich weiß nicht, ob sie Taves und Patrick Kane loswerden können via Trade. Kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber ich sehe auch keine kurzfristige Lösung, dass Chicago nächstes Jahr wieder ein Cup-Contender ist. Dafür sind jetzt auch Sachen jetzt gerade im letzten Sommer passiert, die ich einfach nicht verstanden habe. Also warum man gerade Artemi Panarin weggegeben hat. Aber da können wir zum Beispiel auch sagen, ein Cajun ist zum Beispiel kein Panarin, der dann plötzlich in einer Reihe mit Patrick Kane da auftrumpft und fast das Scoring Race in der NHL gewinnt. Das, ja.
Man aber, muss es halt noch, also ich glaube halt auch nicht, dass der mit Kane dann in der Reihe spielt, wobei das war glaube ich vielleicht ganz witzig mal zu sehen.
Ja.
Und man muss es denke ich dann auch mal sehen, also ich glaube ganz fix ist es ja eh noch nicht, ich meine die Teams äußern sich ja auch nicht, die noch in den Playoffs sind, zu irgendwelchen Wechseln. Ich bin gespannt auf jeden Fall, aber also ich würde jetzt nicht sagen, also ich habe so den Eindruck, eine sehr verbreitete Meinung ist, ja, der zockt halt da in der DEL auf und bei Olympia und ist halt deutlich schneller als die meisten anderen und so auffällig und ja, so flink, der macht das auch in der NHL. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der halt durch die Spielweise überhaupt nicht groß auffällt, weil halt da einfach alles nochmal schneller ist und besser. Ja. Aber
wir haben jetzt gerade schon, du hast Johnny Goodrow genannt, Patrick Kane ist ein Spieler, wo man jetzt sagen würde, von der Spielweise, ich werde jetzt nicht Cajun und Kane gleichsetzen, aber von der Spielweise Spieler, die ähnlich sind, aber die halt einfach nochmal so viel weiter sind. Also ich sehe ihn ehrlich gesagt nicht in der NHL.
Ja,
vielleicht in einer besseren europäischen Liga.
Der könnte in jede europäische Liga wechseln. Auch zum guten Team. Ob das jetzt Schweden, Finnland, Tschechien oder auch KHL ist, denke ich. Aber ja. NHL ist halt nochmal eine andere Nummer, auch von der Spielweise einfach. Der Jahrgang 95, also er ist 22, er ist schon noch, also ist natürlich nicht mehr ganz jung, aber er ist halt schon noch Anfang 20. Andererseits, er war ja 2 Jahre in der OHL, 2012 bis 2014. Und da muss er dann auch sagen, wird schon auch einen Grund haben, warum er halt dann nicht gedraftet wurde, sondern halt dann wieder zurückgegangen ist nach Deutschland.
Ja.
Und eben, da ist halt dann die Frage, ob der sich jetzt auch so entwickelt hat in München, um dann halt den Schritt zu machen. Und so sensationell scoren tut er ja auch nicht. Darf man auch nicht vergessen. Das ist ja auch keiner, der Jahr für Jahr da ganz vorne in der Scorerliste ist. Also Ich bin echt gespannt. Maximal 41 Punkte in der DL. Das war in dieser Saison. Er hat zwar auch nie mehr als 42 Spiele gemacht. Also macht jetzt so, in der Saison hat er zum ersten Mal knapp einen Punkt pro Spiel gemacht. 12 Tore in den letzten 3 Jahren und halt, klar, dann nochmal jetzt in dieser Saison 29 Assists in 42 Spielen. Aber wenn du es vergleichst mit McCoyen, der natürlich langsamer ist, aber halt der Punkt ist halt ganz anders, ne?
Ist halt die Frage, ist leider eine Statistik, die bei der DL fehlt nach der Eiszeit, ne?
Das stimmt.
Hat er dieselbe Eiszeit? Also ich weiß noch von der Zeit in Berlin, dass sich Don Jackson wirklich auch schwer tut, junge Spieler auch viel zu bringen. Außer er ist dazu gezwungen. Wobei bei einem Spieler mit dem Talent von Cajun ist das vielleicht auch nochmal was anderes. Aber ja. Wenn du schon sagst, er wird, die bekommen defensiv kaum Zone-Starts, sollen eher offensiv spielen, dann wird das die Eiszeit auch beeinflussen und dann wird er wahrscheinlich nicht so viel Eiszeit haben wie O'Coin beispielsweise. Also wie O'Coin auf gar keinen Fall, ist ja erste Reihe in München, ne?
Ja, also wie du willst.
Also, ja, die erste Reihe 1A.
Ja. Ja, 1AA vielleicht.
1AA.
Gibt's okay. 1AB. Ja, aber Cajun spielt dann auch, also was halt Cajun nicht spielt, ist halt Unterzahl, ja. Also auch das wieder ein Anzeichen dafür, dass halt andere einfach defensiv stärker sind. Allein da kommt dann O'Coin schon mal auf mehr Eiszeit. Powerplay spielen sie beide. 5 gegen 5. Ja, wie gesagt, wenn halt Espoli eine Meile im Drittel ist, dann bringt er halt eher auch Coin oder was ich, Reihe mit Jeffrey und Wolf zum Beispiel, als halt ein Cahoon. August 2014 auf Elite Prospects sind ja immer die Scouting Reports. Has a small stature with a lot of room to bulk up and his physical play is inexistent and he shies away from contact on the ice. Das ist halt auch die Frage, ob sich das so groß geändert hat.
Ja, gut. Aber die NHL wird ja weniger physisch.
Ja, also er ist natürlich schon auch mit seinen 1,80 ist er groß, er ist schnell, er hat gute Hände, ist natürlich schon so ein Spieler, Spielertyp, die sich jetzt in den letzten Jahren immer mehr durchgesetzt haben in der NHL. Aber vergleich das halt mal mit, wie gesagt, vergleich das mal mit Connor McDavid, Johnny Gaudreau, Patrick Kane, Clayton Keller, diesen ganzen schnellen Spielern. Selbst ein Tobi Rieder zum Beispiel irgendwie. Das hat, ja. Wir müssen es abwarten, denke ich. Ich wollte hier bloß mal meine Skepsis hinterlegen und wenn dann Ähnliches rauskommt wie bei Olympia, dann freut es mich natürlich für Dominik Cahoon, dass er es schafft. Ich meine, es ist ja auch sein großer Traum. Nochmal in eine andere Liga. Der will sich ja auch bei jedem, das hört man ja auch im Münchner Umfeld und sieht man auch in den Spielen, in den großen Spielen, da zieht er nochmal anders auf. Der will sich ja auch präsentieren. Der will ja auch nochmal ein bisschen, also das ist auf jeden Fall da. Also der Wille nochmal einen Schritt zu machen.
Weißt du, wer 9 Zentimeter größer und fast 20 Kilo schwerer ist als Dominik Cahoon?
Nathan MacKinnon.
Nee, Leon Dreiseitel. Ist ja, ich glaube, sogar der beste Kumpel oder einer der besten Kumpels von Cahoon.
Ja, spielt aber auch anders Eishockey.
Ja. Hast du das zu Dreiseitel, hast du das von Elliot Friedman in den 31 Thoughts gelesen oder auch im Podcast gehört, dass es scheinbar ein Problem bei den Edmonton Oilers ist, Leon Dreiseitel und Connor McDavid davon zu überzeugen, dass sie nicht zusammen in einer Reihe spielen?
Ja, übrigens, Nathan MacKinnon ist nur 1,83 groß. Das überrascht mich jetzt gerade so ein bisschen. Der wirkt so extrem wuchtig, habe ich jetzt gerade nachgeschaut. Ich habe das gehört, ich höre diesen Podcast mit Hingabe. Also es ist tatsächlich der Podcast, auf den ich nicht warten kann, bis er in meinem Podcatcher landet, mit Jeff Merrick und Elliot Friedman eben, den 31 Thoughts Podcast. Ich lese auch die 31 Thoughts lese ich auch. Manchmal überflogen, aber den Podcast, den höre ich schon sehr, sehr genau. Ja, aber es ist ja tatsächlich, das ist halt das alte Thema einfach, ne, bei den Oilers. Also jetzt mal irgendwie Line-Up-Spinnerei, ne? Du hättest ja auch vielleicht auch Ryan Nugent-Hopkins traden können, hättest Taylor Hall halten können, der wird jetzt vielleicht mit Connor McDavid in einer Reihe spielen und Leon Dreiseitel müsste dann aber auf jeden Fall in einer anderen Reihe spielen, ja, weil dann bräuchtest du halt den wegfallenden Nugent-Hopkins, den müsstest du ersetzen mit einem anderen Center. Und McDavid, Dreiseitel auf 1-2 Center und dann gut, Letestum jetzt abgegeben, aber dann, ich glaube, dann kannst du schon auffüllen. Ich meine, schau dir mal die Pittsburgh Penguins an, ja? Da war von Anfang an in dieser Saison, war klar, die haben ein Problem auf Center.
Nein,
hinter Malkin und Crosby muss halt noch, zumindest einen brauchen sie noch, ja? Also, weil in den letzten Jahren halt schon Center weggefallen sind. Zuletzt ist auch noch Nick richtig. Bonino und jetzt haben sie da Brassard. Auf 3. Das ist halt echt auffällig bei Pittsburgh, wie die es immer wieder schaffen, in der Saison dann doch dieses Lineup irgendwie zu fixen. Und aber auch halt dann einfach ja teilweise so umzustellen und zu schauen. Ich bin wieder faszinierend, wenn ich mir dann das aktuelle Lineup anschaue, wie die halt auch die Reihen dann wieder umstellen, mit wem Crosby spielt. Wenn zu Crosby kannst du eh jeden stellen, so ungefähr. Und wie dann auf einmal dann landet, auf einmal hast du auf einmal in der dritten Reihe halt jetzt, also hast du halt Crosby, Malkin 1-2 und in der dritten hast du noch einen Kessel auf Flügel, ja, mit Brassard. Und also irgendwie scheint es dann unter dem Salary Cap schon zu gehen. Und dann verstehe ich halt nicht, warum die Oilers jetzt zum Beispiel nicht, also klar, Hall ist halt jetzt bitter, dass der so aufzockt. Hätte man aber, also war ja auch,
wissen können.
Hätte man wissen können, also war auch klar, dass der viel Talent hat. Ne? Hat es ja auch in Edmonton auch schon gezeigt, ist nicht so, dass der völlig underperformed hat.
Ja.
Aber dann musst du halt einfach, du musst halt Entscheidungen treffen. Musst halt dann irgendwann mal sagen, pass auf, ja, McDavid, du spielst erste Reihe Center, Dreiseitel, du spielst zweite Reihe Center, manchmal packen wir euch zusammen in irgendwie Crunch-Time und im Powerplay vielleicht auch. Und Nugent Hopkins, die 6 Millionen, die investieren wir anders.
Oh, ja. Das ist aber auch das, was Pittsburgh ja macht, ne? Bei ein, zwei Toren Rückstand, kurz vor Schluss, Torwart vom Eis, dann stehen Malkin, Crosby und Kessel auf dem Eis. Im Powerplay stehen Malkin, Crosby, Kessel auf dem Eis. Bei 5 gegen 5 oder bei gleicher Spieleranzahl spielen die nicht zusammen, sondern da ist das auf das Line-Up verteilt. Ich meine, gut, du hast mit Crosby den besten Spieler der Liga. Da, wie du sagst, da kannst du jeden dazustellen und das hat man ja auch gesehen, jetzt gerade bei den beiden Cup-Siegen in den letzten beiden Jahren, war, was war da, Connor Sheary oder wie hießen die denn noch?
Brian Rust? Sheary und Günzel haben meistens neben Crosby gespielt.
Günzel,
ja.
Genau.
Aktuell spielt, also bei Danny Felsoff spielt jetzt aktuell, also das Lineup ist aktuell mit Rust da wieder, mit Günzel, mit Crosby, aber dann spielt halt Sheary jetzt in der dritten Reihe mit Brassard und mit Kessel. Du hast dann mit Malkin wieder mit Hagelin. Hagelin hat zwischenzeitlich auch mal in der dritten Reihe gespielt. Ja. Du hast halt nur die vierte Reihe, da hast du auch, also ich meine, die hat Riley Shane haben sie jetzt da auf Center, den haben sie ja auch während der Saison erst geholt.
Ja, stimmt.
Du hast jetzt nur die vierte Reihe, wo du sagst, da hast du jetzt Da fällt halt das Skill ab, ja, mit Shane, mit Josh Joris und mit Kühnhackl aktuell. Aber sonst hast du ja in jeder Reihe einen gewissen Skill.
Und das ist ja auch eine Sache, die dann Nashville im Stanley Cup Finale gefehlt hat, ne? Also die hatten die Tiefe auf Center nicht. Da haben sie ja sich deutlich verbessert, haben sich sogar Nick Bonino geholt. Dann haben sie Kyle Turris noch dazu bekommen. Also ich glaube, Nashville ist in diesem Jahr sogar noch besser aufgestellt, wobei ich sie letztes Jahr sogar eher als besser gesehen hätte im Finale. Aber ich wollte eigentlich zu den Oilers was sagen, weil ich, also jetzt aktuell in den letzten Spielen oder im letzten Spiel, was ich sie gesehen habe, da hat McDavid nicht mit Dreiseitel zusammen in einer Reihe gespielt. Da war Dreiseitel tatsächlich zweite Reihe Center und dann guckst du halt hin und dann spielt 93, also Nugent Hopkins dann in der ersten Reihe auf dem Flügel neben Connor McDavid. Also machen sie genau das Problem, was sie mit Dreiseitel und McDavid haben, machen sie dann mit Nugent Hopkins und McDavid. Und ich verstehe einfach nicht, wenn sie schon Nugent Hopkins nicht loswerden oder zumindest nicht dafür loswerden, was sie haben wollen, warum sie ihn dann nicht, weiß ich nicht, als dritte Reihe, als viel zu teuren dritte Reihe Center einbinden. Das mit Dreiseitel habe ich letzte Saison schon bemängelt. Ja. Ich habe schon letzte, also ungerne klopfe ich mir dafür weiterhin auf die Schulter so, aber ich habe letzte Saison schon immer gesagt, dass er arg davon profitiert, dass er mit McDavid zusammen in einer Reihe spielt.
Aber denkst du nicht, dass, also McDavid, Dreiseitel, Strome, 1, 2, 3 Center, dass das funktionieren könnte? Und andererseits, also ich finde auch, dass Ryan Nugent Hopkins als Reihe 3 Center halt einfach zu viel verdient, ja, das ist halt einfach so auch.
Aber das ist das Einzige, nur das Gehalt.
Ja, das ist ein Problem aus der Vergangenheit. Einfach, ich meine, der spielt ja auch Unterzahl, der ist ja auch, also den kannst du schon brauchen auch als Two-Way Center, ja. Aber das ist halt ein Problem aus der Vergangenheit, ja, dass die halt einfach Hall, Eberle und Nugent Hopkins jeweils, glaube ich, 6 Millionen pro Jahr gegeben haben und Hall und Eberle sind halt jetzt weg und Nugent Hopkins ist noch da. Ich sage halt jetzt aktuell haben sie den Falschen einfach weggetradet. Andererseits kannst du auch wieder sagen, für Nugent Hopkins war vielleicht nicht der gleiche Markt wie für Taylor Hall, kann ja alles sein, ja. Aber andererseits musst du halt einfach auch, also ich glaube, du musst einfach einen Spieler, den du an 3 draftest, wie Leon Dreiseitel, musst du vielleicht, und der Center ist, musst du vielleicht auch irgendwann klar machen, pass auf, du bist halt in unserem Team, wenn wir Erfolg haben, bist du Center Nummer 2. Weil McDavid halt nochmal offensiv einfach stärker ist, aber du bist einfach da, du spielst den Center. Dafür haben wir dich so hoch gedraftet und für das brauchen wir dich in der Organisation. Sonst geht's ja nicht vorwärts. Und ja, sobald du halt Dreiseitel wieder nach vorne schiebst neben McDavid, Nugent Hopkins wieder zurücknimmst, fällt halt die zweite Reihe, finde ich, offensiv ab und dann hast du halt schon wieder ein Problem.
Ja, und du zahlst Dreiseitel 8,5 Millionen dafür, dass er an der Seite von McDavid gut punktet und alleine nicht viel reißt.
Ja, das geht halt nicht. Ne? Also wenn du, also genau, für den Vertrag musst du für den Draftstatus oder für die Höhe für den Nummer 3 Pick und für das Geld musst du halt erwarten können, dass er einfach ein Center spielt in der Reihe.
Es ist halt leider genauso, wie ich es halt sagte, ne? Also ich meine, die Serie gegen Anaheim, da war er wirklich stark. Da, da, da hat's ja auch funktioniert. Anaheim hat sich ja komplett auf McDavid konzentriert. Die haben McDavid und Dreisaitl auseinandergenommen und Dreisaitl konnte in der Serie wirklich gut aufspielen. Und hat ja, glaube ich, ja, einen Hattrick dann in der Serie auch geschossen und hat ja auch dafür gesorgt, dass die Serie länger ging, als man das vielleicht im Vorfeld erwartet hat. Aber in der Hauptrunde war es halt leider schon häufiger zu sehen, dass Dreisaitl vielleicht gar nicht, also dass er leider keine oder bisher nicht so eine Reihe führen kann oder so, weißt du, dass er für so eine Reihe da sorgen kann, dass er, dass die Reihe halt funktioniert, punktet.
Ja. Aber ist das Problem vielleicht, also liegt das Problem vielleicht gar nicht so auf Center, sondern auf den Flügeln?
Ja. Weil du, und also, in der Verteidigung.
Also, genau, aber du müsstest ja auch sagen, also wenn du halt McDavid und Dreisaitl als 1-2 Center hast, dann bräuchtest du halt jeweils einen Scorer halt auch noch neben den beiden, weil halt
ich habe eine Idee.
Beide gute Vorbereiter auch sind. Welche Idee hast du?
Ja. Ja, also ich hätte für McDavid hätte ich einen guten Flügel und für Dreisaitl hätte ich einen guten Flügel.
Okay.
Ja, für McDavid würde ich Jordan Eberle vorschlagen und für Dreisaitl Taylor Hall. Das wäre super, oder? Und Dreisaitl und Hall haben ja zusammengespielt. Noch, ich glaube sogar vor McDavid. Und es hat gut funktioniert. Ich glaube, das war das Jahr, wo Dreisaitl nochmal runter musste, wo er in der Kabine auch ausgeflippt ist. Ich weiß nicht, ob du dich an die Geschichte noch erinnern kannst.
Ja, schon. Ja, aber stimmt, da hat er mit Hall gespielt, oder?
Da hat er mit Hall zusammengespielt und das hat gut funktioniert.
Weil McDavid Hall hat ja nicht funktioniert.
McDavid Hall hat nicht funktioniert, aber dafür hat McDavid Eberle funktioniert.
Ja. Aber auch McDavid Hall hätte man vielleicht noch ein bisschen länger mal probieren können oder also oder immer mal wieder oder halt Spieler entwickeln sich ja auch.
Und selbst wenn du jetzt Ty Ratty und Anton Slepyshev zu McDavid stellst und die funktionieren und dann spielen Dreisaitl Hall und Eberle in einer Reihe, ich glaube, da wird sich auch keiner beschweren in Edmonton.
Ja. Und Puljujärvi gibt es ja auch noch. Also das ist ja auch da. Ja.
Dass der Vertrag für Milan Lucic den Oilers früher wehtun wird, als sie das erwartet haben, das hat, glaube ich, auch jeder irgendwie sich gedacht.
Ja, aber so früh nicht.
Nein, wirklich nicht?
So früh, das ist ja jetzt, also, ist ja noch nicht mal halb vorbei.
Ja, der hat schon wehgetan, als er den unterschrieben hat.
Ja.
Das ist halt Milan Lucic von 2011, hat den Vertrag 2016 unterschrieben.
Es sind einfach Fehler gemacht worden und das ganz schön viele, ja. Halt jetzt in, halt nicht nur in den letzten 3 Jahren, sondern in den letzten 10 Jahren.
Ich würde die NHL gern mit einem positiven Thema, glaube ich, so zu Richtung Ende, also den NHL-Themenblock zu Ende führen.
Ja.
Wer ist denn für dich aktuell der MVP?
Ah.
Also der die Hart Trophy gewinnt. Und Hart Trophy nach Definition. Also Most Valuable Player to his team.
Ja. Das ist ja auch so eine Diskussion, die wird auch, glaube ich, in jedem Podcast geführt wird, oder?
Ja, deswegen müssen wir die auch führen.
Okay. Ja, für mich ist es Nathan MacKinnon.
Hm.
Mit der Einschränkung, dass es ja so das ungeschriebene Gesetz anscheinend mittlerweile gibt in der NHL, dass halt ein Team, das nicht die Playoffs erreicht, auch nicht den MVP stellen darf. Also es war in den letzten Jahren halt nie so. Und die Avalanche sind da jetzt nicht sicher drin. Aber erstens, also den habe ich jetzt ein paar Mal gesehen, erstens ist einfach geil, wie der Eishockey spielt. Einfach sensationell. Zweitens ist er aktuell immer noch Dritter im Scoring Race und er wäre Erster, wenn er alle Spiele gemacht hätte, denke ich mal. Also der hat ja ein paar weniger gemacht, weil er verletzt war. Ja. Der hat ein Spieler hat mehr Points per Game, nämlich Ryan Donato, der jetzt nach den Olympischen Spielen tatsächlich auch in Boston NHL spielt und das war ja auch so derjenige, der mich bei den USA am besten, am meisten überzeugt hat. 2 Spiele, 2 Tore, 2 Assists. Das heißt, nach 2 Punkte pro Spiel und dann kommt Nathan MacKinnon mit 1,4. Also besser als Kucherov, Malkin, Marchand, die danach kommen. Also einen hohen Punkteschnitt. Ich denke einfach auch, dass er die Reihe, in der er spielt, mit Landeskog und mit Rantanen, einfach zu der Reihe macht, die sie ist. Also das sind zwei sehr talentierte Spieler an seiner Seite, aber natürlich macht er die Reihe einfach nochmal deutlich besser und nimmt den raus aus der Mannschaft und du hast halt wahrscheinlich einen Drittletzten oder so. Und die meisten anderen Kandidaten, also es gibt ja X von Kucherov, vielleicht wieder McDavid, gut, bei McDavid ist es genauso, nimm den raus und die Oilers sind letzter. Bei McDavid spricht vielleicht dagegen, dass die Oilers halt einfach nicht die Playoffs erreichen. Dieses Argument, ja, wenn sie mit ihm nicht die Playoffs erreichen und ohne ihn nicht die Playoffs erreichen, ja, warum ist er dann so valuable? Das greift halt bei McDavid. Taylor Hall wäre sicherlich noch in der Diskussion. Ja, und so weiter und so fort. Also ich würde aber dann doch, ich nehme McKinnon. Weil ich auch, also Colorado ist so neben Vegas für mich die größte Überraschung. Also ich meine, Vegas ist natürlich die Überraschung. Aber dann kommt, finde ich, schon Colorado. Winnipeg noch dazu, die hätte ich nicht so stark erwartet. Da kann man vielleicht auch nochmal was aufgreifen, was ich vor der Saison gesagt habe. Als du gesagt hast, die haben echt eine gute Chance und ich habe gesagt, die sind defensiv zu schwach.
Das hatten wir doch beim letzten Mal schon.
Ja, ja, können wir jedes Mal ja wieder machen, dass du da hast du ja recht gehabt. Ist ja gut.
Aber da habe ich bei Winnipeg, muss ich dazu sagen, da habe ich es auf die Defensive bezogen, weil ich da so diesen Blick hatte, so die, wir können es anders machen. Also da habe ich bei Winnipeg habe ich gesagt, die haben eine gute Defensive. Nashville hatte eine sehr gute Defensive und hat es ins Stanley Cup Finale geschafft und hat auch, also zu dem Zeitpunkt hat auch in dieser Saison mit dieser Defensive gute Chancen, wieder das Stanley Cup Finale zu erreichen. Und bei Winnipeg dachte ich ja, die haben auch eine sehr gute Defensive. Vielleicht nicht so stark wie die von Nashville, aber die können da schon eine Rolle spielen, dass die Offensive dann auch so gut funktioniert, dass Scheifele, wie heißt Patrick Laine, dass Blake Wheeler so eine Saison spielt und so, das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass die Defensive schon gut genug ist. Aber ich glaube, ich hatte da auch gesagt, wenn die gutes Goaltending kriegen, und das kriegen sie diese Saison.
Ja, das habe ich aber auch gesagt. Also ich habe ja das mit der Defensive, da habe ich ja nicht nur über die, da habe ich vor allem über den Torwart gesprochen, nicht über die Verteidiger, beziehungsweise über die Torhüter, weil für mich da gar nicht klar war, wer ist überhaupt Nummer 1. Und dass der Hellebuck jetzt auf einmal ein All-Star ist, da war für mich einfach nicht so, war halt nicht zu erwarten für mich.
Und zum Beispiel bei Calgary war ich auch der Meinung, die haben mit Travis Hamonic haben die einen sehr guten Verteidiger dazu geholt, die haben Giordano, die haben Dougie Hamilton, die haben eigentlich auch eine sehr, sehr gute Defensive und die funktioniert zum Beispiel nicht. Mike Smith ist verletzt und plötzlich haben die kein Goaltending mehr. Und Mike Smith hat, glaube ich, am Anfang der Saison ja auch ein bisschen gebraucht, um sich da reinzufinden. Hat aber dann wirklich, also Mike Smith hat wirklich eine gute Saison bisher gespielt. In den Spielen, wo er dabei war. Ich habe hier noch einen Tweet vom 20.03. von den Colorado Avalanche. Da hatte McKinnon noch 89 Punkte. Da hatten sie geschrieben, dass er tied for second points ist mit 89, dass er die Liga anführt in Scoring at home mit 63 Punkten, also Punkte zu Hause. Der hat 13 Drei-Punkt-Spiele in dieser Saison bisher gehabt. Hat 11 Game-Winning-Goals erzielt, hat 16,5% der Tore der Colorado Avalanche geschossen und hat damit einen Anteil von 39% an aller Tore der Colorado Avalanche oder an Punkten und hat 8 Spiele verpasst. Also McKinnon wäre auch meine Wahl gewesen. Ich hatte ein bisschen darauf spekuliert, dass du Taylor Hall sagst, weil jetzt muss ich Taylor Hall sagen.
Ja, aber da ist ja genau, also da ist ja das Argument ja auch mit dem Valuable einfach. Ja, nimm den raus und
dann ist da nichts mehr. Und das ist bei New Jersey wirklich so. Wenn du jetzt, es gibt ja jetzt auch bei einigen Podcasts oder einigen Shows wird ja auch drüber gesprochen, dass Evgeny Malkin jetzt gerade so ein bisschen ins MVP-Rennen eingestiegen ist, wo ich sage, nimm Malkin aus diesem Team, dann hast du immer noch Crosby, dann hast du immer noch Kessel, hast du immer noch Letang. Nimm Hall bei den New Jersey Devils raus und was hast du denn dann noch?
Andererseits können ja dann die Spieler nichts dafür, ja, also das halt dann, wenn, dass sie in guten Mannschaften spielen, also.
Natürlich nicht, aber da muss Malkin dann schon, sag ich, im Punkterennen, weiß ich nicht, mit 20 Punkten führen. Meiner Meinung nach müsste er noch eine präsentere Rolle spielen und nicht jetzt, sag ich mal, die letzten anderthalb, zwei Monate, was er jetzt, glaube ich, auch hat, eine wirklich unglaubliche Punkteserie. Da müsste mehr sein, da müsste Malkin schon länger präsent sein und eine deutlich präsentere Rolle spielen, als er es tut. Also da finde ich dann Spieler, gerade wie McKinnon und Taylor Hall, schon deutlich wichtiger für ihre Teams.
Ja.
Ja. Claude Giroux ist auch überrascht, also der schwimmt so ein bisschen unterm Radar, ne? Mit 87 Punkten hat er auch eine schlechte Saison letztes Jahr gehabt. Also das Flyers in den Playoffs, das wäre auch witzig. Und dann Flyers gegen Penguins wieder.
Okay. 11. April geht's los, gell, mit den Playoffs.
Da freue ich mich drauf.
Ja, mit groß.
Das wird ja. Erste Runde ist halt immer Wahnsinn, ne, in der NHL.
Ja, ist es. Da gab es jetzt auch Diskussionen in verschiedenen Podcasts. Also ich schaute den News, den aktuellen NHL-Podcast habe ich auch schon gehört. Grüße an die Kollegen. Hat wie immer Spaß
gemacht. Wir sollen ihn noch nicht mehr grüßen.
Achso, genau. Grüße an die Kollegen von den Shorthanded News. hat wieder Spaß gemacht. Da ging es ja auch noch ein bisschen ums Playoff-Format, ob das so gelungen ist, da jetzt irgendwie gleich in der Division die Mannschaften gegeneinander spielen zu lassen. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, ehrlich gesagt, weil halt dieser Division-Charakter einfach zu Nordamerika gehört, einfach in den Sportarten. Und jetzt, so bei dem jetzigen Format, hast du halt einfach die Sicherheit, dass du eben dieses Division-Duell früh bekommst in den Playoffs. Klar, könnte es vielleicht sonst im Conference-Finale sein oder wenn man es komplett aufweicht, vielleicht im Stanley-Cup-Finale, aber die Sicherheit hast du halt nicht. So hast du halt die Sicherheit, es gibt halt dann sofort in den Division, wie wär's denn jetzt gerade aktuell, mit diesem 2 gegen 3, die ja sowieso gegeneinander spielen, also
Boston gegen Toronto
und sowas. Es ist doch geil, wenn du Boston-Toronto in der Playoff-Serie hast und wenn du es halt erst in der zweiten oder dritten Runde hättest, hast du es vielleicht gar nicht, weil eine Mannschaft schon raus ist. Aber andererseits, logisch, ja, hast halt schwächere, bessere Divisions, du hast dann teilweise Mannschaften, die mehr Punkte haben, Mannschaften, die nicht die Playoffs erreichen, mehr Punkte haben als Mannschaften, die Playoffs erreichen. Ja, ich finde, das kann man rauf und runter diskutieren. Also,
wenn du dieses alte Format nehmen würdest, mit die ersten 8 der Conference sind qualifiziert, jetzt mal auch ohne die Divisions der Teams, die sich qualifizieren, dann hättest du Tampa gegen New Jersey und Boston gegen Philadelphia. Das würde ich mir auch anschauen.
Ja.
Ich mag dieses Divisions Format nicht ganz so gern. Es ist halt unübersichtlich. Es ist nicht so. Du hättest
auch Pittsburgh gegen Washington übrigens in der ersten Runde.
Stimmt. Ich glaube, das ist so ein bisschen daher noch so aus dieser Zeit, wo man, glaube ich, eher ein bisschen noch mehr auf die Kosten gucken musste und so ein bisschen eher Duelle gewählt hat, die geografisch nicht so weit weg sind. Daher kommt, glaube ich, dieses Divisionsdenken. Aber ich weiß nicht, ob man das 2018 immer noch haben muss.
Ja, weil es hat doch auch mit Rivalries einfach zu tun. Du hast doch zwischen Boston und Toronto hast einfach eine größere Rivalität als zwischen Toronto und selbst Philadelphia oder keine Ahnung.
Aber hast du 2018 immer noch so eine Rivalitäten wie vor ein paar Jahren noch Detroit gegen Colorado oder Chicago gegen, ja, auch Detroit?
Nee,
so
hast
eine
du
Rivalitäten
nicht,
hast du nicht mehr, glaube ich.
Und ich habe aber auch den Eindruck, dass die NHL es irgendwie so ein bisschen zurückbringen will durch dieses Playoff-Format. Dass sich halt
ja,
sowas,
aber es funktioniert nicht.
Ja, aber vielleicht musst du auch erstmal ein paar Jahre reifen, dass du halt vielleicht dann auch tatsächlich mal 2-3 Jahre Boston gegen Toronto in der ersten Runde hast. Und dann entwickelt sich vielleicht über so eine Playoff-Serie so eine Rivalität nochmal neu oder nochmal intensiver. Wie gesagt, ich sehe da auch Pros und Kontras. Also ganz klar.
Also ich finde das Format nicht so gelungen. Ich glaube, es ginge besser. Ähnlich wie in der DEL. Da hatte ich ja auch gesagt, dass ich bin kein Fan dieses Pre-Playoff-Formats. Für mich würde das ausreichen, wenn 1-8 in die Playoffs kommt und dann spielt man halt direkt im Viertelfinale und dann alles Best of 7.
Ja, aber dann hast du halt zu viele Mannschaften, die schon früh einfach weg sind. Und wenn du das dann kombinierst mit der Regelung, dass Spieler einfach dann nochmal ein paar Spiele vor Schluss wechseln können in eine andere Liga, dann ist ja totales Chaos.
Ich habe nicht gesagt, dass mein System perfekt ist.
Nein, ja. Aber ich, so eine erste Playoff-Runde, Best of Five?
Ich mag es einfach nicht, dass Teams eine Woche Pause haben.
Ja.
Und dann kommt so eine Mannschaft wie, und wir haben es ja schon ein paar Mal erlebt, dass dann so eine Mannschaft aus den Pre-Playoffs kommt mit so einem Hoch, da auf eine Mannschaft trifft, die eine Woche Pause hatte.
Aber 52 Spiele eigentlich eine gute Leistung gezeigt hat und sich einen guten Platz erarbeitet hat, dass genau, man praktisch dafür bestraft wird, dass man besser war in der Tabelle.
Irgendwie schon.
Ja. Na, hast du auch recht, ja.
Ich will halt auch, also das mag ich halt auch an dieser Pause, dass die Trainer dann halt auch ein bisschen Zeit haben, sich so ihren Gameplan zurechtzulegen. Vielleicht sind die Spiele mit den Teams aus den Pre-Playoffs auch einfach ein bisschen wilder. Vielleicht ist es dann für die Zuschauer besser. Aber ich mag das halt auch, mal so ein bisschen Coaching zu sehen. Und gerade darauf kommt es halt in den Playoffs auch an.
Ja.
Aber das haben wir ja in der NHL, ist das ja eh. Also dadurch, dass die Teams sich so oft sehen, dass sie so viele Spiele haben, ist das ja sowieso nochmal eine andere. Und die Trainerstäbe halt einfach viel größer sind, das ist ja sowieso eine andere Sache. Und ich glaube, die haben ja auch nochmal ein paar Tage Pause vorher alle, bevor dann die erste Runde losgeht. Und insgesamt, also ich bin halt kein Fan von diesem Divisionsmodell. Schon allein, weil du auch, das ist halt dieses Blöde, dieses Übergreifende, durch dieses Wildcard-Ding. Du kannst als Metropolitan-Division-Team halt auch Atlantic-Division-Champion werden.
Ja.
Und das ist halt irgendwie so ein bisschen komisch. Also das ist nicht so ganz durchdacht. Und danach so, ja. Also 1 bis 8 hätte ich besser gefunden da. Oder fand ich besser. Aber ich kann schon den Ansatz verstehen. Und vielleicht hast du auch recht, dass so diese Rivalitäten erst wieder wachsen müssen. Aber wir hatten auch kleinere Rivalitäten, ne? Diese Washington-Pittsburgh-Geschichte zieht sich halt immer wieder hoch. Pittsburgh gegen Columbus hatte ja auch ein bisschen was Leckeres. Pittsburgh gegen Philadelphia ist immer wieder ganz nett. Irgendwie immer alles, was mit Pittsburgh zu tun hat. Ich verstehe ja, weil nicht,
Pittsburgh
woran das liegt.
Pittsburgh spielt ja viel Playoffs einfach in letzter Zeit. Die spielen immer lang, die sind immer lang dabei. Deswegen. Sollen wir noch Trivia machen?
Oh ja, das, worauf Le Affon seit anderthalb Stunden wartet.
Unsere Trivia. Magst du anfangen? Also magst du erst raten oder magst du... Oder raten, also wissen, meine ich. Willst du erst wissen oder willst du erst fragen? Ich stelle eine Frage, pass auf.
Okay.
Es gab ja jetzt bei den Olympischen Spielen so ein bisschen die Diskussion, wie viel besser wäre denn Deutschland, wenn die NHL-Spieler mit dabei wären und wie viel besser wäre denn zum Beispiel Kanada oder Schweden und ein paar Verantwortliche auch des DEB haben ja gesagt, ja, bei uns haben die NHL-Spieler gefehlt, da wären wir ja dann auch nochmal besser gewesen, vielleicht im Vergleich zu den anderen Mannschaften, was ich ein bisschen komisch fand. Die deutschen NHL-Spieler lassen sich ja an einer Hand abzählen, aber weißt du denn, wie viele Schweden in der NHL spielen? Da wurde kürzlich ein Rekord aufgestellt für in einer Saison eingesetzte schwedische Spieler. Und ich gebe dir plus minus 10 bei diesem Wert. Wie viele Schweden spielen in dieser Saison in der NHL? Tick, tack, tick, tack, tick, tack, tick, tack. Beep.
Plus minus 10, sagst du.
Ja.
95.
Wow. Also als ich den Tweet gesehen habe, waren es 92. Da ist gerade der 92. eingesetzt worden. Ist jetzt auch schon ein bisschen her, also kann sein, dass da noch zwei dazugekommen sind oder so. Aber es sind tatsächlich, ja, du wirst dann. Ja, das ist richtig stark. Das ist richtig stark.
92 sind es.
Es sind 92. Jetzt pass mal auf. Ich gehe jetzt, also wenn ich jetzt einfach nur bei den Scorern auf Schweden einfach nur gehe, oder? Da müsste ich eigentlich alle haben, oder? Weil es sind, wären das sogar die eingeblendet, die nicht keinen Scorerpunkt haben. Okay. 85 stehen da jetzt. Aber ich habe irgendwas von 92 gelesen. Ah ja, die Torhüter sind auch noch mit dabei. 85 Feldspieler. Und pass auf, ich sage dir genau, 85, merkt ihr 85?
Aha.
Und ich gehe jetzt, wo, wie kann ich jetzt gleich wieder die Goalies einstellen? All Skaters, nein. Skater Summary, wo ist denn das Goalie Summary? Goalie Summary hier. 85 Feldspieler hatten wir und wir haben nochmal 8 Goalies, das heißt es sind 93 Schweden.
Okay, das laut Elite Prospect sind es 97 Schweden.
Okay.
Da habe ich jetzt gerade geschaut.
Ja, gut, aber wäre ja auch noch. Dann einmal bist du 2 drunter und so bist du 2 drüber, aber 95 ist natürlich brutal. Sprich, wow. Die könnten halt auch so 4 Olympiateams zusammenstellen. Circa.
Ja, aber nur so mittelmäßige.
Ja, stimmt, ja, nur so mittelmäßige. Ja, ja. Und auch Finnland. Also, ich habe da mal kurz überlegt, ja, was gibt's denn so für Finnen, die schon lange in der Liga spielen? Klar, Pekarinne. Aber so, jetzt sage ich mal so Topstars, die schon lange dabei sind. Also, wie so ein Selane früher, ist mir da gar keiner eingefallen. Aber dann bin ich halt auf die Herren Leine, Rantanen, Aho, Puljujärvi und noch so weiter und so fort gekommen. Also das ist ja schon, also die sind halt Anfang 20 oder um die 20, aber die sind natürlich schon brutal. Und ja, bei Kanada, USA, Russland brauchen wir auch überhaupt nicht diskutieren. 95, wow, das war natürlich, das war jetzt grandios, also wirklich grandios. Glückwunsch.
Danke.
Ich habe noch gerade vorher, ich gebe dir noch ein zweites, okay, weil ich habe nämlich gerade vorher, habe ich mal geschaut, wer aktuell am meisten Powerplay-Tore hat in der NHL. Es ist, okay. Wer?
Das ist, ist nicht Ovechkin, das könnte man nämlich denken.
Nee, aber es ist ein anderer, der...
Leine, ne?
Genau, ja.
Ja.
Es ist Patrick Leine, der hat aktuell 19. So, und jetzt habe ich nämlich die Frage, pass auf an dich, es gibt nämlich einen Spieler in der Geschichte der NHL, der in 2 Spielzeiten über 30 Powerplay-Tore geschossen hat.
Okay.
Wer ist es? In 2 Spielzeiten über 30 Powerplay.
Aufeinanderfolgende Spielzeiten.
Nee. Insgesamt. Also, es gibt, pass auf, es gibt 1, 2, 3, 4, 5. 5 Mal wurden die 30 Powerplay-Tore in einer Saison geknackt und okay. Ein Spieler hat es 2-mal geschafft.
Ist schon länger her, oder?
Also, es ist, also jetzt nicht ganz lange her. Sagen wir, also, ich war schon geboren. Also ist eigentlich noch gar nicht so lange her.
Ich hätte jetzt fast so auf so Bobby Orr getippt oder sowas.
Na, so lange ist noch nicht her, da war ich noch nicht geboren.
Nee, ne?
Vorsicht.
Aber so, nee, nein, sowas nicht gemeint. Aber so einer, wo ich sagen würde, der könnte so einen verrückten Rekord aufgestellt haben, einfach weil er halt...
Nee, ist ein sehr bekannter Name, aber es ist halt okay. Tatsächlich 80er und 90er.
Dann ne, Gretzky wäre zu einfach wahrscheinlich.
Mhm. Gretzky hat auch gar nicht so.
Der hat nicht so viele Powerplay-Tore.
Pass mal auf, ich suche gerade bei Gretzky, der kommt hier in der Liste der meisten Powerplay-Tore in einer Saison, kommt Wayne Gretzky. Ist ja krass. Der ist ja gar nicht unter den, der hat nie über 22 Powerplay-Tore gemacht in einer Saison.
What a bum.
Ja, eine Pfeife, hä?
Ja. The great one am Arsch.
Ja, also wer ist es?
Weiß ich nicht, Jaro Kuri. Keine Ahnung.
Mario Lemieux ist es. Er hat 2x 31 Powerplay-Tore gemacht, 95, 96 und davor schon 88, 89. Und die meisten Powerplay-Tore in einer Saison 34, Tim Kerr. Philadelphia. Oh, den hätte ich jetzt gar nicht gewusst, ehrlich gesagt.
Der hat dann bestimmt so zur Zeit, wo die noch Broad Street Bullies waren.
58 Tore, 34 davon in Überzahl. Der ist mir jetzt gar nicht so, der ist mir jetzt gar nicht so präsent. Dave Andrejczak, 92, 93 für Buffalo und Toronto, 32. John Hyundai, Calgary, 31. Und dann kommt Lemieux, 2x 31. Und dann Hull hat 2x an den 30 gekratzt mit 2x 29. Ist ja auch so ein Sniper.
So,
aber es waren 2 schöne Fragen, oder? Findest du nicht?
Die waren sehr schön. Gut, ich hoffe, jetzt hast du nicht meine Frage quasi bei deiner Recherche.
Ich muss die Statistikseite wieder zumachen. Okay.
Ja.
Ich habe ja jetzt als Vorbereitung auf die Trivia einfach die letzten Tage einfach jede Statistik mir rausgekramt, die ich finden kann, weil ich weiß, du stellst auf jeden Fall eine Statistikfrage.
Ja, ich habe ja beim letzten Mal schon eine gestellt.
Aber letztes Mal bin ich ja voll, also da hast du ja gemerkt, dass ich da einfach nicht bei der NHL gerade gar nicht so drin war. Da habe ich ja voll versagt.
Das war die Crosby-Frage mit, bei wie viel Powerplay-Toren der mit auf dem Eis stand, ne?
Nee, letztes Mal war, wer aktuell die meisten Assists hat, oder?
Irgendwie. War das so eine einfache Frage?
Ja, die war echt einfach. Und ich habe voll versagt. Weiß ich jetzt noch. Ärgere mich seitdem jeden Tag. Nee, Quatsch.
Das glaube ich nicht.
Also?
Drei Spieler gibt's aktuell, die 30 Even-Strength-Tore geschossen haben. Wer sind denn die drei Spieler? Tick, tack, tick, tack, tick, tack.
Also Laine ist es nicht, weil der hat ja 19 Powerplay-Tore und steht aktuell bei 43. Ist ja auch brutal. Ovechkin ist ja auch schon über 40 und ich glaube, dass der eher so 11, 12 Powerplay-Tore hat. Ich glaube, dass Ovechkin dabei ist.
Damit hast du schon mal ein Drittel.
Okay. Ovechkin, also wie viel hat er? Even Strength? Genau 30. Es sind genau 30, oder?
Haben jeweils 30 Even Strength Goals.
Okay, pass auf. Dann Kucherov?
Zwei Drittel.
Nachdem ich dir vorher plus minus 10 gegeben habe, gibst du mir einen Joker wahrscheinlich.
Kommt drauf an, was du jetzt sagst.
Malkin.
Nein, Malkin hat 27.
Ah, verdammt. Dann.
Es ist kein Russe.
Kein Russe. Also Ovechkin, Kucherov, zwei Russen. Genau, zwei Russen haben wir schon. Russland, wenn NHL-Spieler mit dabei hätte bei Olympischen Spielen, wären auch nicht so schlecht, oder? Torwart hätten sie ein Problem, dann müssten sie, weiß ich nicht, so einen Wasilewski reinstellen oder so.
Es sind Schwede.
Schwede?
Ja.
Eigentlich,
das ist der Tipp des Jahrtausends. Da kannst du nichts mehr falsch machen, eigentlich. Welcher Schwede der aktuellen NHL-Saison könnte 30 Even-Strength-Tore haben?
Welcher Schwede ist denn aktuell dabei? Welcher Schwede? Alter Schwede.
Ich sag mal so. Hättest du vor der Saison drauf gewettet, wärst du jetzt ein reicher Mann.
William Karlsson.
Richtig.
Ah, verdammt. Aber der ist mir, ohne Witz, das ist jetzt wieder mal typisch Vegas. Ich denk einfach nicht an den. Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch, also, besser lässt sich doch die Saison überhaupt nicht zusammenfassen, die Vegas Golden Knights spielen. Also ich habe heute, irgendjemand hat in einem Podcast, ging es um William Karlsson nochmal, ich glaube entweder Shorter in the News oder 31 Thoughts, und dass der aktuell halt echt bei, so wie man genau nach schon 39 Toren steht. Das ist Wahnsinn. 32. Aber der hat 32 dann Even Strength, oder? Zwei Shorter. Okay. Ja, okay. Ja gut, falsch, oder? Von mir beantwortet, weil du hast ja bei Karlsson hast du echt nochmal. Weil ich hatte jetzt bei Schwede, ist es Landeskog? Wer ist denn der Schwede, der zweitbeste Torschütze unter den Schweden? Sag mir den mal.
Na, Landeskog ist es nicht, sonst hättest du den jetzt nicht einfach so gesagt.
Raquel ist es. Rikard Raquel, Anaheim.
Den hätte ich jetzt aber nicht als
31 Tore. Aber 7 davon in Überzahl, also der ist weit weg von den 30 Even Strength. Dann kommt Victor Arvidsson, Nashville. Dann Mika Zibanejad. 25 und dann kommt Landeskog mit 24. Jau. Ja, schön.
Pass auf. Willst du noch, kommt Bonusfrage.
Ja klar, jetzt hört eh keiner mehr zu, jetzt können wir uns hier noch ein bisschen battlen. Also die neu dabei sind und jetzt noch dabei sind, es geht immer so 1,5 Stunden oder 1,75, also bei 1,45 machen wir dann irgendwann mal Servus. Aber Trivia ist einfach, nimmt einen großen Platz ein.
Richtig. Das ist das Wichtigste am Podcast.
Genau.
Powerplay Goals on Ice for. Also bei wie viel Powerplay-Toren stand der Spieler mit auf dem Eis? Es sind zwei Spieler, beide haben 53 Stand bei 53 Powerplay-Toren auf dem Eis.
Okay, 53 ist echt viel.
Ja, finde ich auch gerade Wahnsinn. Ich kann ja mal, ja, ich gebe mal einen Tipp.
Einer müsste Pittsburgh sein, oder? Crosby? Gib mir einen Tipp.
Ich gebe dir einen, ja, Crosby war richtig.
Okay, yes!
Ich weiß nicht, ob ich jetzt da noch einen Tipp geben brauche. Also Ovechkin stand bei 47 Powerplay-Toren auf dem Eis. Mhm.
Crosby 53.
Crosby 53.
Ja, dann.
Wir haben vorhin auch kurz drüber geredet, wer so bei Pittsburgh mit Powerplay auf dem Eis steht.
Ist es dann. Ist der Malkin? Crosby Malkin, jeweils 53. Oder ist es nicht? Es ist Hornquist.
Ach, schade, nein, ist falsch.
Ja, dann. Was? Da war Kessel.
Richtig. Ja, okay. Hotdog Phil.
Ja.
Das Foto ist auch passiert in der Zeit, in der wir keinen Podcast gemacht haben.
Das Foto?
Phil Kessel hatte seinen Tag mit dem Stanley Cup und hat auf Instagram ein Bild gepostet, wo er 3 Hotdogs in seinem Stanley Cup gepackt hat.
Nicht schlecht.
Wenn jetzt noch einer sagt, Phil Kessel ist nicht der coolste Mensch auf der Welt.
Du würdest eine Currywurst reinlegen wahrscheinlich?
Ich bin Vegetarier.
Okay, dann nicht.
Also ich würde die da reinlegen, aber ja. Ich hätte nichts von.
Und dann könntest du mich anrufen und ich würde sie essen.
Okay.
Ja, so machen wir es.
Ist ja mein Tag mit dem Cup. Den kannst du dann machen.
Nee, aber ich dürfte ja vielleicht mal vorbeischauen, oder? Wenn du einen Cup hättest.
Du dürftest vorbeischauen und du dürftest auch die Currywurst aus dem Stanley Cup essen.
Aber ich würde nicht anfassen, denn berühre nie einen Pokal, den du nicht selber gewonnen hast. Alte Regel.
Vor allem den Stanley Cup nicht. Nein, ne?
Vor allem den nicht. Tom, war mal eine Freude, dass es wieder mal geklappt hat.
Ich sag dir, schön war's.
War's auf jeden Fall und die nächste Pause ist kürzer.
Der Le Arfort, der führt ja auch ganz viele Statistiken, ne? Mhm. Mich würde ja interessieren, weil er ja wirklich auch jeden Podcast hört und auch immer Feedback gibt und auch danke dafür, auch also auch anderes Feedback lesen wir und freuen wir uns drüber, aber Le Arfort gibt halt wirklich, wirklich immer Feedback und sagt immer wieder was. Mich würde ja interessieren, ob er Statistik geführt hat, wer von uns beiden eigentlich in der Trivia führt.
Ich glaube, also ich glaube, ich habe selten, also ich habe dich selten erwischt, glaube ich. Also
ich weiß nicht, bei den DEL-Geschichtsfragen, ja, da bin ich.
Stimmt, ja. Stimmt. Wir waren die letzten Male eigentlich immer in der NHL dann auch bei der Trivia. Aber.
Ja, weil du Mitleid mit mir hast.
Nee. Also man muss auch sagen, so gerade Statistikgeschichten gehen halt über die NHL.com wirklich gut. Also gerade jetzt irgendwie. Ja. Ja, weil sie auch so Time and Ice Zeug und Tore, Powerplay Tore und so weiter gefiltert. Kann man schon gut machen. Ich glaube, da sind wir ungefähr auf Augenhöhe, oder? Ich glaube, dass du ein bisschen vorne bist. Ich habe mich ein paar Mal echt geärgert, weil ich ein paar Mal, also wirklich die Wahr zu beantworten gewesen bin, ein paar Mal auf dem Schlauch gestanden. Heute mit Carlson, aber ich finde, da kommt man nicht drauf.
Ja, drauf kommen, ja, aber das ist, man denkt bei dem immer noch
40, ja. Tore, Mann, hey.
Ich glaube, dass man bei Carlson dann eher noch denkt, so, ja, das ist Vegas und die sind so glücklich erfolgreich, was sie ja gar nicht so wirklich, also die sind, spielen ja wirklich gutes Eishockey oder zumindest gewinnen sie ihre Spiele und das jetzt nicht immer nur mit Glück. Und ich glaube, bei Carlson denkt man dann so, ja, der hat 42 Tore und aber davon hat er die Hälfte locker im Powerplay geschossen, dass Vegas aber auch wirklich bei 5 gegen 5 ein ganz gutes Team ist. Das vergisst man da, glaube ich. Und dann kann der schon mal durchrutschen. Ich glaube, so Kucherov und Ovechkin hast du ja gesagt und das sind ja vielleicht so die obvious Picks. Man hätte jetzt auch McDavid nennen können oder Crosby oder sowas. Und Carlson rutscht da schon durch. Weil der halt auch, ich meine, wo war der letzte Saison? Oder davor das Jahr?
Columbus, also
das
war jetzt. Der hat 18 Tore gemacht vor in seiner kompletten
NHL-Karriere. Richtig, das meine ich ja damit.
Und jetzt macht er 39. Der hat 256 Spiele jetzt insgesamt und hat vor dieser Saison 18 Tore gehabt und jetzt hat er 39. Das ist Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn.
Also wenn Vegas clever ist, traden sie den zum Draft für den First Overall Pick an die Montreal Canadiens.
Die Edmonton Oilers?
Ja, stimmt. Die Lotterie gewinnen ja die Oilers. Und denen würde ich sagen, zutrauen, dass sie dann den Pick für Rasmus Dahlin traden, weil sie einen punktenden Flügelspieler haben, der Tore schießt für
McDavid. Aber Verteidiger brauchen sie nicht. Tom, wie bist du unterwegs die nächsten Tage? Wie lesen, hören, sehen wir von dir?
Ja, Hauptstadt Eishockey natürlich. Morgen müssen Christian und ich uns das ein bisschen aufteilen, weil ich dann mittendrin zur Arbeit muss. Aber vielleicht ist das Spiel bis dahin ja auch schon entschieden und das wäre ganz cool. Ja, das ist so das Hauptstadt Eishockey und Twitter @beatbulette.
So schaut's aus. Und Hauptstadt Eishockey auf Twitter @eisbärennerds.
Genau. Und hauptstadteishockey.com die Adresse. Welches Spiel kommentierst du denn jetzt kommentierst du am Freitag?
Ich bin am Wochenende gar nicht am Einsatz im Eishockey.
Ui.
Ja.
Schade eigentlich.
Ja, Freitag hat es private Gründe jetzt in dem Fall, also da kann ich einfach nicht. Insofern okay. Weder im Einzelspiel noch in der Konferenz, die es ja am Freitag gibt.
Aber ist jetzt auch kostenlos, ne?
Geht ja dann noch, genau, ja, genau. Aber geht ja noch ein bisschen weiter dann mit den Playoffs, also mal schauen, wie es dann aussieht. Also, sehen und lesen wir von dir. Außerdem bist du natürlich die bessere Hälfte der Hockey Buddies. Und mich hat's sehr gefreut.
@fetzi6 auf Twitter, sollte man folgen.
Unbedingt. @beatbulette auf Twitter. Erster Tom, ich bin der Christoph. Wir sind die Hockey Buddies. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Lasst ruhig auch mal rutschen und nicht vergessen. The good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey.
Yeah. Vorcheck, der Sportpodcast.